Kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen im Schulzentrum Mensa der Schulzentrum der Stadt Akelitz. Ganz herzlich begrüßen möchte ich die Ministerin, auch stellvertretende Ministerpräsidentin Frau Neubauer, samt ihrem Team und Frau Dr. Lenz als Cheflandesplanerin des Landes NRW aus dem Wirtschaftsministerium. Ich möchte auch Sie ganz alle herzlich begrüßen, auch alle Abgeordneten, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen und wünsche heute schon und jetzt schon der Veranstaltung einen guten und konstruktiven Verlauf. Lassen Sie mir einen Satz sagen, wo wir hier sind. Wir sind hier im Schulzentrum der Stadt Akelitz. Sie sehen zwei Gymnasien, eine Realschule, nicht weit ist die Hauptschule und auch das Berufskolleg des Kreises hier. Über 5000 Schülerinnen und Schüler machen wir hier fit fürs Leben, fürs Fit. Und Bildung ist hier ein wichtiges Gut und auch ein Investitionsschwerpunkt der Stadt Akelitz. Deshalb ist der Ort, glaube ich, nicht besser gewählt. Akelitz als Teil des Rheinischen Revieres, des Zweckverbandes Landfolge, im nördlichen Teil des Revieres, hier herrscht eine besondere Betroffenheit vom Rheinischen Braunkohletagebau. Jede einzelne Kommune hat ihre individuelle Betroffenheit, aber gleichwohl erlauben Sie mir klar, wenn wir in Akelitz sind, auch noch zwei, drei Sätze zur Taglenser-Betroffenheit zu sagen. Wir sind kein Kraftwerkstandort, kein Standort für einen Veredelungsbetrieb, sind so bei uns die Hauptbetroffenen die Menschen in der Stadt. Es werden durch den Tagebau Familien, Dorfgemeinschaften, Dörfer zerschnitten und deshalb ist es gut und auch richtig, dass im letzten Jahr der Braunkohleausstieg nochmal vorgezogen wurde. Und so wollen wir auch konstruktiv in den Dialog gehen und auch Ökologie, Ökonomie und vor allem auch das Soziale den Menschen wieder eine Perspektive bieten. Das sind wir den Menschen schuldig. Wir müssen den Menschen eine Perspektive geben. Wie kann die Region nach Tagebauende aussehen? Deshalb haben wir uns schon vor Jahren aufgemacht, den Tagebauzweckverband Landfolge zu gründen. Gleichwohl fragen mich natürlich auch viele Menschen, wir leben im Hier und Jetzt. Das heißt, wir dürfen auch die Menschen nicht vergessen, die in Erkelenzlichen auf den Weg gemacht haben, die Umsiedlung zu beschreiten. Sie machen am neuen Standort in Erkelenz-Nord, wird gerade neue Heimat aufgebaut. Da auch größte Wertschätzung und Respekt davor. Ferner haben wir die besondere Situation, dass wir 5 Dörfer haben, die nicht mehr in Anspruch genommen werden. Doch wollen Menschen bleiben. Und die Fragen auf, wie wir in den nächsten Jahren dort aussehen. Sprich, müssen auch wir diese nicht aus dem Blick verlieren. Sprich, ganz aktuell auch den nächsten Jahren schon Lebensqualität bieten. Im Sinne von Emissionsschutz, Lärmstaub, Lichtverschmutzung. Weil nach aktuellen Planung der Tagebau 2030 noch laufen wird. Und das sind die verschiedenen Ebenen, wo wir als Stadt Erkelenz unterwegs sind. Menschen, Ökonomie und natürlich auch Wirtschaft. Just gestern haben wir die Information bekommen, ein Unternehmen aus Erkelenz wird den Standort verlassen. Aufgrund von Energieunsicherheit und auch das müssen wir schaffen. Wir müssen auch die Wirtschaft mitnehmen. Warum machen wir das alles? Wir müssen klimaneutrales Wohnen, klimaneutrales Wirtschaften hinbekommen, weil wir wollen ja auch eine Vorzeigeregion werden. Und wir wollen, dass andere Regionen in der Welt es nachmachen, dass wir es hier im Rheinischen Revier schaffen. Und deshalb haben wir Wünsche, Erwartungen an die Leitentscheidung, um Menschen Klarheit zu bringen, um einen Rahmen zu setzen, dass auch viele Prozesse beschleunigt werden vor dem Hintergrund des vorgezogenen Braunkohleausstieg. Mir ist bewusst, man wird nicht alles in der Leitentscheidung regeln können. Wir sind da im konstruktiven Dialog. Stichwort Anrainerkonferenz, Stichwort Reviervertrag. Man wird auch andere Dinge da regeln. Und deshalb da auch nochmal ein Dank, dass Sie heute hier sind, dass Sie heute persönlich hier sind, Frau Ministerin Neubauer. Und als Dank und auch als Wertschätzung möchte ich Sie auch ganz, ganz herzlich einladen, sich heute ins Goldene Buch der Stadt Erkelenz einzutragen. Wie gesagt, ich wünsche Ihnen, uns und allen heute einen guten und konstruktiven Verlauf. Alles, was Sie auf dem Herzen sind, sprechen Sie es heute aus, dokumentieren Sie es, das moderieren und Ihnen wünsche ich heute schon ein glückliches Händchen, dass wir heute eine gute und konstruktive Veranstaltung erleben. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch mal, Herr Göppel. Also Sie haben es ja wirklich nochmal betont. Es ist ein Thema, es geht hier um die Lebensumwelt aller hier in der Region, um die Region an sich und um ein wichtiges Instrument. Dann würde ich gerne die Frau Ministerin nach vorne bitten und übergebe Ihnen mal das Mikrofon. Oder wollen Sie einfach gemeinsam jetzt hier bilateral ohne Lautverstärkung? Genau. Mit einer Widmung sehe ich gerade, wird die Seite eingeweiht. 5 bitten. Genau, Mikrofone gibt es. Und ja, wir haben ein paar Fragen. Ich werde gerade gefragt, ob ich kurz noch begrüßen will oder wir direkt loslegen sollen. Ich will gerne begrüßen, weil ich es toll finde, dass Sie an so einem sonnigen Samstag sich die Zeit nehmen, hier hinzukommen. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, Herr Bürgermeister. Vielen Dank, dass Sie sich einbringen. Wir stehen jetzt in der Phase für Erkelenz, für die Menschen in und aus Erkelenz, wo es darauf ankommt, dass wir das, was eine Demokratie mitbringt, nämlich, dass einzelne Meinungen in ihrer Unterschiedlichkeit eingebracht werden können, um in einem Abwägungsprozess die guten Lösungen im Kompromiss fürs Gemeinwohl dieser Region zu finden. Ich weiß zu schätzen, dass Sie heute hier sind. Ich freue mich, wenn Sie kritisch und dabei konstruktiv Ihre Gedanken einbringen, dass Sie alle in den nächsten Jahren viel zu tun haben werden, weil das nicht mit heute Nachmittag getan ist. Einmal kurz zu sagen, so soll es laufen und dann wird die Politik das schon machen. Lassen Sie uns damit nicht allein. Bleiben Sie aktiv, nutzen Sie die Chancen, die Sie als Bürgerinnen und Bürger hier in Erkelenz im Rheinischen Revier haben. Wir sind darauf angewiesen, dass wir das im Miteinander gestalten können, weil sonst wäre es einfach nur ein Verwalten von irgendwas und das ist mindestens nicht mein Anspruch, den ich an das, was mir vollkommen klar ist, auch ein vorgezogener Kohleausstieg in 7 Jahren spätestens endet die Braunkohleverstromung hier im Rheinischen Revier. Das ist eine Herausforderung für Sie, für uns in der Politik, für die Unternehmen, für alle. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn wir uns ernst nehmen und respektieren, dass wir es dann gemeinsam schaffen können. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Jetzt ganz konkret mit Blick auf die Leitentscheidung, die heute hier auch thematisiert wird und Frau Dr. Renz, Sie stellen sie auch gleich vor. Warum braucht es eine neue Leitentscheidung, beziehungsweise warum ist die Leitentscheidung wichtig und warum ist es wichtig, heute auch ganz konkret über die Inhalte der Leitentscheidung zu sprechen?
Also vielleicht mal gesprochen als eine, die in einer anderen Region in der Bundesrepublik groß wurde. Niemand weiß, was eine Leitentscheidung ist. Sie wissen das sehr genau, weil es ja nicht die erste Leitentscheidung ist, mit der Sie befasst sind. Die letzte ist ja gerade mal 2 Jahre her. Und jetzt kommt eine neue Landesregierung und dann machen die schon wieder Veränderungen, wie wir meinen, Veränderungen im Sinne der Menschen, vor allem im Sinne der Menschen aus Kuppum, aus Ober-Unterwestfalen, aus Berberoth, von den Feldherren. Und diese Leitentscheidung ist jetzt ja sozusagen die Konsequenz aus dem, was politisch verständigt ist mit Bundesregierung, Landesregierung und dem tagebautreibenden Unternehmen, die viele, viele einzelne Aspekte jetzt braucht, um die Räume neu zu ordnen, um das, was verständigt ist, in der Versöhnung von Arten- und Naturschutz, in der Frage der Klärung der hohen Bedeutung des Wertes für die, die ihre Flächen oder ihre Grundstücke zurückhaben wollen, für die berechtigte Frage, hier wird doch gerade wahnsinnig viel Energie erzeugt, wie soll das eigentlich in Zukunft passieren, wo soll das passieren und wo können wir vielleicht anders als andere davon profitieren. Das sind ja wichtige Fragen und die Leitentscheidung ordnet jetzt sozusagen die räumliche Grenze. Und weil dafür gerade die Beteiligung wichtig ist, die Beteiligung derer, die dann darauf fußend die Zukunft für sich und ihre folgenden Generationen quasi anlegen wollen. Deswegen ist diese Leitentscheidung notwendig, weil wir den physischen Verkleinerungsschritt erneut geschafft haben beim Tagebau Garnsweiler 2.
Vielen Dank. Frau Dr. Renz, so planerisch gedacht, also die Leitentscheidung soll, glaube ich, bis vor der Sommerpause fertig sein. Was passiert dann damit? Also warum braucht man sie auch aus Sicht der Landesplanung? Also wo ist die als Instrument, unabhängig davon, was sie auch als Regel, wo ist sie einzuordnen?
Sie ist auch direkte Vorgabe für diverse Fachplanverfahren und sie muss auch deswegen natürlich diese Sprache sprechen. Der Braunkohleausschuss in Köln wird ja dann noch in Fachverfahren die Grenzen wirklich mit Böschungswinkel und mit allem mit Seeausgestaltung vielen Fachfragen regeln. Und hier ist der Moment, wo Landespolitik zusammenkommt eben mit diesen darauf folgenden Fachverfahren. Das muss man irgendwie beides ja mitdenken. Das ist einmal ja, Umsetzung von Politik ist und auf der anderen Seite aber eben auch für Sprache und Inhalt hat. Das werden Sie gleich sehen, wenn es vielleicht für den einen oder anderen sehr theoretisch daherkommt. Aber es muss eben eine Sprache sein, die dann in dem Planverfahren, in der Braunkohleplanung auch im Bergrecht dann funktioniert. Und das ist so der Spagat, den man so zusammenfindet.
Wir sind heute noch nicht über Karten. Das kommt sozusagen, die Verräumlichung kommt später. Also wir sind sozusagen noch über den Sprachlichen. Und Sie hatten es gerade gesagt, Frau Ministerin, das ist ja nicht die erste. Wir hoffen alle, dass es vorerst dann auch nur die letzte ist. Ich meine mich zu erinnern, vor zwei Jahren, als wir Bürgerinnen beteiligt haben, da gab es mehr Text als heute. Sie stellen es ja gleich vor. Heute ist, man kann es auch so sehen, es ist recht knapp gehalten. Warum ist das so, Frau Dr. Renz?
Weil wir diesmal wirklich schnell sein müssen. Also Braunkohleausstieg ist immer schnell, aber es wird eigentlich jetzt in 7,5 Jahren, ist ja spätestens Realität, also weniger, 2030, 6,5 Jahre jetzt schon fast nur noch. Und da war klar, dass wir für diesen ersten Schritt Entscheidung in Düsseldorf nicht mehr viel Zeit in Anspruch nehmen können. Wir haben noch ein Braunkohleplanverfahren, wir haben dieses bergrechtliche Verfahren, wir haben Planfeststellungsverfahren und alles muss bis 2030 gut geordnet hintereinander funktionieren. Und da war klar, dass wir uns hier ja in Düsseldorf nur noch ganz wenig Zeit nehmen konnten. Es soll trotzdem natürlich Beteiligung stattfinden, selbstverständlich. Es geht ja um Ihren Raum zu Hause. Aber wir konnten nicht mehr einen ganzen Entwurf fertigstellen und den dann hier präsentieren, weil wir wirklich im Sommer fertig sein wollen. Deswegen jetzt nur Eckpunkte, aber ich hoffe, dass wir auf der Basis trotzdem gut diskutieren können.
Vielleicht, welche Rückmeldung erwarten Sie sich? Frage geht vielleicht noch abschließend an Sie beide. Also was wünschen Sie sich für heute?
Vollgeschriebene, heißt das Metaplanwende? Ja. Vollgeschriebene Metaplanwende und vor allem helfen Sie der Politik dabei, dass wir wissen, worauf es Ihnen ankommt. Ich glaube, zur Ehrlichkeit gehört, Sie alle haben vielleicht jeweils individuelle Interessen. Vielleicht vertreten Sie eine spezielle Gruppe, die sich einsetzt für besonders den oder den oder den Aspekt der räumlichen Ordnung. So, ich weiß, wie schwierig es ist, Kompromisse zu akzeptieren als etwas, was am Ende aber eine gute Lösung ist. Und wir schaffen es nur, gute Kompromisse zu finden, wenn Sie klar artikulieren, was sind Ihre Bedingungen, die Sie fordern? Was ist das, was Sie sagen, wenn ihr Abwägungsprozesse treffen, wenn die Stadt Erkelenz einen Abwägungsprozess in der Flächenplanung hat, dann muss aus dieser Veranstaltung klar sein, die Bürgerinnen und Bürger, die hier waren, haben auch bei der Veranstaltung gesagt, uns kommt es darauf an. Es wird in der Demokratie, das ist ja das Wesen davon, nicht so sein, dass Partikularinteressen 100% kriegen, sondern dass wir was versuchen, was sozusagen die Mehrheit darstellt. Und ich bin sehr froh, wenn ich das sagen darf, Herr Muckel, wir beide sind bekanntermaßen in unterschiedlichen Parteien und das aus guten Gründen. Aber dass Sie hier stehen und dass Sie hier jetzt auch davon sprechen, dass es gut ist, dass der Kohleausstieg vorgezogen ist, dass es gut ist, die Chancen einer Transformation anzunehmen und dass Sie sich vor allem als Fürsprecher aller Menschen in Erkelenz, also auch unabhängig von den bestehenden Mehrheiten, einsetzen für Ihre Menschen in Erkelenz, das, so habe ich Sie verstanden und so, glaube ich, können wir den Prozess gut gestalten. Und wenn Sie uns so konkret wie möglich die Dinge aufschreiben, gehen wir in das Verfahren, was sich anschließt, ein. Und damit kommen wir dann zu einem guten Entwurf, würde ich sagen.
Vielen Dank.
Das kann ich eigentlich nur bestärken. Also gerne kritisch und kontroverses Feedback zum ersten Entwurf. Wir können ja nur besser werden. Also es wird nicht alles wird dann auch eins zu eins so umgesetzt. Ich glaube, wir können ja auch vorstellen, dass auch Ihre Vorstellungen zum Teil ja auch gegensätzlich sind. Aber gerne heute die kritische Diskussion, die wir brauchen, um unseren ersten Entwurf zu verbessern.
Genau, vielen Dank erstmal. Und Frau Dr. Renz, Sie können ja vielleicht gleich sagen, was Sie mitgebracht haben. Also was an den Plakaten, wo wir dann auch gleich gemeinsam diskutieren. Sie sind bis um 17.30 Uhr hier. Also wir machen dann gleich dann noch einen kleinen Rundgang mit Ihnen. Aber die Diskussion geht dann noch eine Stunde weiter.
Darf ich was zu diesem Rundgang sagen?
Ja.
Das ist, also ich kenne Rundgang von Messebesuchern. Ne? Die Ministerin kommt, alle fotografieren und staunen. Mir geht es darum, dass wir uns bei dem Rundgang, dass Sie mich als Ihre Anwältin verstehen. Ich werde als Ministerin das, was Sie hier heute einspeisen, was wir dann weiterverarbeiten, mit gegenüber der gesamten Landesregierung erstreiten müssen. Sehen Sie mich als Ihre Anwältin, aber sehen Sie mich auch als eine, der Sie auch einfach mal die Meinung ins Gesicht sagen können, was Ihnen passt und was Ihnen nicht passt. Ich bin fest davon überzeugt, dass der gepflegte demokratische Streit ein wahnsinniger Luxus dafür ist, dass wir am Ende zusammenhalten können. Also, ich will nicht nur rund gehen, sondern ich will mit Ihnen ins Gespräch kommen und freue mich darauf. Und jetzt setze ich mich an den Tisch.
Vielen Dank. Machen wir das auch. Und wir zeigen uns jetzt, was sozusagen der Stand der Leitentscheidung bis heute ist.
Genau, Standentwurf, den wir bisher erarbeitet haben. Wir haben im Vorfeld einige Gespräche geführt und wir haben den Stand heute mitgebracht. Er ist an diesen vier Pinnwänden dokumentiert. Ich will eine Einführung dafür geben, damit Sie sich vielleicht auch besser gleich orientieren können. Ich möchte noch mal ganz kurz damit anfangen, was überhaupt eine Leitentscheidung ist. Ich glaube, die meisten hier im Raum, wir haben das schon mal diskutiert, kennen das sehr gut, aber es macht trotzdem vielleicht Sinn.
Ich habe eine Zwischenfrage, sehr wichtig für den Anfang. Wir haben gesprochen von der Leitentscheidung, was das ist.
Moment, warten Sie mal kurz, weil Sie werden besser verstanden, wenn ich Ihnen das Mikro gebe. Wir haben auch gleich noch sehr viel Zeit zur Diskussion, deswegen nur mit der Bitte, einen kurzen Einwurf zu machen. Wir haben gleich noch mehr Zeit.
Ja, Sie sprechen von der Leitentscheidung und reden nur von Erdogan. Diese Leitentscheidung hat Auswirkungen auch auf Indien und Hambar. Reden wir hier nur über Erdogan, gibt es eine Veranstaltung für Hambar, weil ich sehe nichts von Hambar.
Gute Frage, das können wir direkt einordnen. Reden wir heute nur über Erdogan?
Es ist immer eine Leitentscheidung für das rheinische Revier. Aber Sie werden sehen, dass sich ein Kohleausstieg 2030 vor allen Dingen in räumlichen Veränderungen im Raum Garzweiler schwerpunktmäßig bezieht. Aber zum Beispiel was die Wasserwirtschaft angeht, geht es auch um alle Tagebau, die Rheinwasserbefüllung.
Also ich mache einen Vorschlag.
Vielleicht, dass ich es einmal
genau.
Ist vielleicht leider.
Ist auch so vorgesehen, wir stellen es einmal kurz vor, dauert auch nicht lange, dann machen wir eine kurze Diskussion hier, sozusagen, wo wir die wichtigsten Punkte klären. Also das war ja auch eine wirklich wichtige Frage. Bevor wir dann sozusagen in kleinere Gespräche mit Ministerin Frau Dr. Lenz und den weiteren Mitarbeiterinnen an die Diskussion gehen. Also ein bisschen kurz Geduld, dann...
Weil wird auch klarer, was ich meine mit dem. Es gibt nämlich Sachen, die das ganze Rheinische Revier angehen und warum der Schwerpunkt auf dem Garzweiler ist. Kurz rekapituliert, warum überhaupt eine neue Leitentscheidung räumlich, ändert sich natürlich durch den vorgezogenen Kohleausstieg 2030. Einiges. Die Eckpunkte hat meine Ministerin mit dem Bundesminister und RWE vereinbart, um es vor allen Dingen dazu zu bringen, dass wir den Tagebau Garzweiler 2 nochmal erheblich verkleinern können. Das ist einer der ersten Ausgangspunkte. Eine solche Leitentscheidung, das hatte ich eben gesagt, das ist in der Sprache vielleicht für den einen oder anderen ganz klein bisschen sperrig, weil sie natürlich für die nachfolgenden Verfahren, den Braunkohleausschuss, Vorgaben macht. Sie soll sich, weil wir so schnell sein wollen, auf die wirklich entscheidenden Inhalte, die man braucht, um einen Kohleausstieg auf 2030 räumlich vorzuziehen, konzentrieren, aus unserem ersten Sicht hier in dem Entwurf. Und vieles, was in der alten Leitentscheidung von 2021, also die alte, das ist ja gerade wirklich erst fast vorgestern, macht wirklich noch Sinn. Das haben Gespräche gezeigt, die wir in der Region geführt haben, und das sehen wir auch. Insofern ist diese Leitentscheidung baut auf der vorherigen. Ich mache es einmal komplett und dann können Sie ja noch mal Fragen dazu. Das Verfahren ist hier nur zusammengerafft dargestellt. Wir haben im Oktober begonnen, haben diverse Gespräche geführt, sind jetzt so weit, dass wir Ihnen im März diesen ersten Entwurf präsentieren können. Wir sind also praktisch hier in dieser Phase, wo wir eben jetzt versuchen, formal, wir hatten letzte Woche ein Gespräch mit Stakeholdern, das sagen wir mal praktisch Verbänden, Kommunen, Kreisen und öffentlichen Institutionen und jetzt das mit Ihnen. Und wir haben die ganze Zeit ein Postfach geschaltet, in dem sich jeder beteiligen kann. Auch Sie jetzt im Nachgang, Sie können sich heute hier bei uns Rückmeldung geben. Sie können aber auch im Nachgang nochmal in aller Ruhe für sich zusammenfassen, was wir uns mitgeben wollen. Und alle Anregungen werden wir einfließen lassen. Wir werden natürlich nicht alle berücksichtigen, das gehört zur Wahrheit dazu, aber uns mit allen auseinandersetzen. Auch dokumentieren, wie wir mit allen umgehen, mit so einem Begleitdokument. Das ist so, wer hier der Planung kennt, das nennt man die Abwägung aller Anregungen, die wir dann auch dokumentieren mit der fertigen Leitentscheidung. Die Leitentscheidung selber einfach um schnell zu sein, wollen wir dann vor den Sommerferien dann auch fertig haben, um sie dann auch für den Braunkohleausschuss für die weiteren Verfahren präsentieren. Und wenn ich jetzt mal in die Inhalte gehe, für uns ist das ja spannend, wir haben ja sozusagen im Ministerium im stillen Kämmerlein gearbeitet und haben jetzt 4 große Themenblöcke, wo wir meinen, das sind die Inhalte, die Sinn machen. Und wir präsentieren die ja letzte Woche zum ersten Mal eben bei so öffentlichen Institutionen und heute zum ersten Mal öffentlich bei Ihnen. Das erste, wenn wir 4 Themenblöcke haben, der erste Block wird sich natürlich mit Abbaugrenzen beschäftigen. Dabei geht es wirklich um die Verkleinerung im Erkelenzer Stadtgebiet. Wie wird der Tagebau da verkleinert? Weil wir schaffen es, 280 Millionen Tonnen Braunkohle tatsächlich im Boden drin liegen zu lassen. Die Hälfte ungefähr des Abbaufeldes, was eigentlich bei dem vor Jahren noch vereinbarten Kohleausstieg 2038 noch abgebaut worden wäre. Es ist im Wege der Vereinbarung gelungen. Das hat den großen Schritt für uns, dass natürlich auch das Unternehmen, was ja auf Genehmigungen, die es einmal hatte, verzichtet hat, das auch auf Klagen in dem Zusammenhang verzichtet hat. Es ist der Weg, mit dem man erreicht, dass in unserem Staat freiwillig eben auf so viel Kohle verzichtet werden kann. Und diese Verkleinerung des Tagebaus, sicher für die Erkelenzer das Wichtigste, soll sich natürlich vor allen Dingen so vollziehen, dass die Orte, die 5 Dörfer, eben stehen bleiben können. Und zwar auch mit einem Abstand, nicht nur die 5 Orte, auch die Feldhöfe, daneben mit einem Abstand von 400 Metern, sodass diese Orte auch wirklich weiter, ja, es wohnen ja einige noch da, aber auch dann auch wieder entstehen können, so wie es in der Stadt gut geplant werden kann.
Herr Dr. Lenz, was heißt denn IS? IS-1, Entscheidungssatz heißt das.
Ach, genau. Das ist der erste Entscheidungssatz, weil wir haben 6, das werde ich Ihnen gleich vorstellen, 6 Entscheidungssätze. Wir haben ihn hier in der ersten Themeninsel zusammengestellt mit diesen Punkten. Sie werden diese Folien auch dann in den Themeninseln finden, um da auch dann konkret uns Anregungen geben können zu. Der Bergbau, das ist ja nicht alles mitgesagt, mit diesen Abständen 400 und 500 Meter, muss ja auch dazwischen eine gute Grenze finden und natürlich gilt so wenig Flächen in Anspruchnahme wie überhaupt nur möglich, mit eben der Prämisse, dass 280 Millionen Tonnen Braunkohle tatsächlich noch aus dem Boden geholt werden können, aber auch genauso viel eben glücklicherweise im Boden drin liegen bleibt.
Kann man diese Folien im Internet einsehen oder sind die nur für heute
hier? Nein. Die würden wir einstellen im Nachgang nach dieser Veranstaltung, weil das ist der Entwurf und wir würden auch die Dokumentation der heutigen und der anderen Veranstaltung einstellen. Also soweit, erste Themeninsel, die ist Abbau 4. Die würde ich auch gleich selber, wenn dazu Fragen sind, würde ich auch hiermit anfangen und dann kann jeder mich auch gerne zu dem Thema im Detail befragen. Zweiter großer Themenblock, der natürlich eine Rolle spielt, ist, wie kann aus diesem Restloch denn tatsächlich ein Restsee und eine rekultivierte, erfahrbare Landschaft werden? Wie kann man also aus dem ja so trockenen Verbleiben durch den Massendefizit, diesem Riesenloch, etwas machen, was für die Region wieder sinnvoll nutzbar ist? Da geht es um 2 Themenblöcke, das ist gegenüber, da wo meine Kollegen oben stehen. Da geht es um die Themen, wie kann rekultiviert werden, was ist auf den rekultivierten Flächen sinnvoll vorzusehen, Landwirtschaft, welche Anforderungen kommen aus der Wasserwirtschaft, wie können erneuerbare Energien, auch in welchem Umfang da vorgesehen werden, wie kann der Abbau, ganz viele Menschen haben uns im Vorfeld gefragt, was ist mit den Massen, die zwischen den Tagebau, den Verfüllmassen hin und her transportiert werden, tatsächlich habe ich den Eindruck, dass jetzt in den letzten Jahren des Braunkohleabbaus überhaupt im Rheinischen Revier das Thema, wie kriegen wir die Löcher eben zum Teil verfüllt in allen Tagebauen, wie kriegen wir das verbleibende Massendefizit, was ja dann als großes Loch verbleibt und peu à peu zu einem See wird, weil das Grundwasser natürlich wieder ansteigt, wie kriegen wir das so gestaltet, auch vor allen Dingen auch, und da komme ich dann nach Hamburg im Zusammenspiel zwischen den beiden Tagebauen, wie kriegen wir eine Lösung, dass beide Tagebaue in eine vernünftige Endstellung gestellt werden können, in denen man eben einen See langsam entwickeln lassen kann und in dem man Böschung hat, die man nutzen kann, in dem man Seezugänge an sinnvollen Stellen hat, in dem man an geeigneten Böschungen auch erneuerbare Energien unterbringen kann, in dem man Böschungen haben, die auch standsicher genug sind, dass man an wenigen Stellen, der See wird ja sehr lange brauchen, Wir hoffen, er wird 40 Jahre brauchen, er wird vielleicht auch länger brauchen, das wird man sehen. Aber in der Zeit wollen Sie, will ja jeder schon diese Umgebung nutzen können. Selbst wenn unten ein kleiner See ist, möchten wir ja schon mal runtergehen können und den See dann wenigstens als kleinen See, der langsam größer wird, nutzen können. Das sind Themen, die hier bei der zweiten Themeninsel in zwei Entscheidungen setzen, deswegen wieder das E und S, eine Rolle spielen. Da geht es eben um den See. Und es geht um die Gestaltung der Rekultivierung des Landes, was wiederhergestellt worden ist. Auch beim See ist es natürlich ganz entscheidend, dass die Wasserqualität so ist. Es werden sehr große Seen sein, die sind wirklich vergleichbar von den Größen wie der Kiensee. Über solche Seen reden wir. Die sind aber tiefer. Die sind nicht wie jetzt, wer das Bild vom Kiensee vor Augen hat, sie liegen eher wie Baggerseen tiefer. Es geht also den Berg runter. Und deswegen wird es nicht ganz einfach sein, diese Seen so zu gestalten, dass man die von Anfang an eben auch nutzen kann, auch während dieser langen Zeitraum der Befüllung. Bei der Befüllung ist unser Stand heute, jeder macht sich Sorgen natürlich um die Befüllung des Sees, wenn er den Rhein vor Augen hat, wie er so trocken gefallen ist in den letzten 2 Jahren. Das wird man sehen natürlich, welcher Klimawandel uns noch bevorsteht, aber dem Grunde nach, das Grundwasser wird ansteigen und wir werden zusätzlich Rheinwasser befüllen. Wenn der Klimawandel nicht schlimmer wird, als er sich in den letzten 2 Jahren gezeigt hat, dann besteht, ja, das wird man natürlich erwarten, damit werden wir umgehen müssen. Aber die Prognose wäre dann, weil der See ja durch die Verkleinerung des Tagebaus auch wieder etwas kleiner geworden ist, dass wir es schaffen, beide Seen in circa 40 Jahren, ich würde immer sagen, plus zu befüllen. Aber die Prognose ist lang, ob es nun 40 oder 50 Jahre sind. Umso wichtiger ist es, meine ich, die Seen so zu gestalten, dass man auch schon in dieser Zeit an geeigneten Stellen runter zu dem See spazieren wenigstens kann und eben Seezugänge hat, die wir nutzen. Das Themeninsel 2 mit diesen 2 Entscheidungssätzen drüben gegenüber. Die Themeninsel 3, Raum,
das dann ist dort die Station auch schon da. Also unweit.
Da geht es um einen etwas größeren Blick, also über den engeren Blick nur der Tagebau mit seinen Seeböschungen hinaus auf den wirklichen Raum. Wie kann man diese Seen, die da eben langfristig entstehen, jetzt schon klug in den Raum einpassen, sodass wir am Ende eine gute Raumgestaltung erreichen? Da ist es jetzt klar, da geht es vor allen Dingen um die Frage, wie kann man die vielen Ideen an diesem Raum zu einem guten Ausgleich bringen? Wie schaffen wir es, in eine Raumentwicklung zu gestalten, die alles ermöglicht, die uns mit unserem hochwertigen Böden Landwirtschaft ermöglicht, die Freizeitnutzung an den Seen ermöglicht, die erneuerbare Energien rundum in der Landschaft ermöglicht, die einen, wir haben sehr viele Ausgleichsflächen als Trittsteine für einen guten Biotopverbund. Wie kann man auch da die Natur, das ist so viel, was wir neu gestalten, so gestalten, dass wir einen guten Biotopverbund hinbekommen. All das muss in einem Raum, der auch nicht so groß ist, dann zu einem fairen Ausgleich gebracht werden. Wie viel will man da? Alte Pläne haben natürlich einen sehr großen Umfang landwirtschaftliche Rekultivierung vorgesehen. Ist das in diesem Raum mit den hochwertigen Böden heute noch die richtige Lösung? Oder wie bekommen wir auch gerade Freizeitnutzung, die wir in unseren alten Braunkohleplänen überhaupt nicht in dem Umfang vor Augen hatten, hier auch in guter Ordnung auch mit in den Raum integriert? Es geht hier natürlich auch um Verkehr. Jedem, der die neue Tagebauplanung schon mal vertieft betrachtet hat, der erkennt, wir werden die A61 nicht wiederherstellen können. Die wird, wenn wir die Trasse sehen, da wird zukünftig der See liegen. Das heißt, es geht darum, die A44 als Dauerlösung. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema hier im Raum, weil sie häufig ja nun auch Probleme macht, so zu ertüchtigen, dass sie eben nicht mehr diese Probleme macht und den Verkehr, der eben sonst über die A61 gefahren wäre, auch aufnehmen kann. Vielleicht, Sie müssen immer sich daran erinnern, wir reden auch über sehr lange Zeitperspektiven. Vielleicht ist es auch mal eine Zeit, in der wir insgesamt weniger Fernverkehr haben und mit der A44 mit ertüchtigten Kreuzen klarkommen. Aber damit werden wir uns auseinandersetzen müssen, dass man anstatt der wiederherzustellenden A61 jetzt mit der 44 leben wird. Und es geht natürlich auch überhaupt um eine neue Verkehrsplanung rund um den Tagebau Garzweiler. Die Wege müssen anders geplant werden und unsere Erwartungen an Modalität sind natürlich heute ganz andere, als man die vielleicht noch vor 30 Jahren hat. Man kann über Radwege nachdenken, Radschnellwege nachdenken, die vielleicht auch wirklich Straßen ersetzen. Also Mobilität rund um den Tagebau Garzweiler, die muss neu gedacht werden und neu geplant werden. Das Themeninsel 3. Und dann jetzt die letzte Themeninsel, die dann
auf der hinteren von Ihnen aus gesehen links ist, also da drüben.
Ja, hier habe ich als Bild gewählt, eins von mir, was aber leider das Wort Themeninsel 4 genau da hat, wo Sie erkannt haben, was es geht. Das ist nämlich das Feuerwehrgerätehaus in Puckum. Ich wollte das als Symbol nehmen dafür, mit was sich diese vierte Themeninsel beschäftigt. Nämlich, es führt dazu, dass wir den Tagebau verkleinern, glücklicherweise, dass wir 5 Dörfer erhalten können und die Höfe auch erhalten können. Aber vor allen Dingen bei den Dörfern, noch mehr als bei den Höfen, ist es natürlich, wir erhalten Dörfer, die fast leergezogen sind. In Situationen, die ich nicht einfach finde. Es sind eine ganze Reihe Menschen ja umgesiedelt, haben ihr altes Haus verlassen, weil sie es eigentlich, weil es dem Abbau anheimfiele. Jetzt bleibt es plötzlich stehen und sie fragen sich, was passiert mit meinem Elternhaus, mit meiner alten Heimat. Wir haben andere, die haben ausgeharrt in den Dörfern und sitzen jetzt in fast leeren Dörfern mit Randale oft abends. Und da gilt es natürlich jetzt.
Nee, es gibt keine Randale. Das ist
einfach falsch. Ich bin da die ganze Zeit. Tut mir leid.
Aber umso besser. Selbstverständlich, umso besser. Ja. Aber ich denke, also Randale habe ich auch vielleicht, das war das falsche Wort, aber es gibt ja
Vandalismus. Im Raum.
Vandalismus.
Ja, und das wird
auch das Wort ist jetzt im Raum. Das ist echt ein Unding.
Ja, dann möchte ich mich da, also Randale meinte ich auch natürlich nicht von denen, die da wohnen, sondern die Beschwerden, die wenn abends aufgeräumt sind oder wenn die Häuser eingebrochen worden sind. Das habe ich gemeint.
Das wird immer gerne benutzt, das Argument. Ja.
Können wir gleich, denke ich, auch nochmal drüber sprechen. Ja.
Genau. Ich wollte auch damit nur sagen, dass es eigentlich dieses positiv besetzte Ziel, dass diese Dörfer erhalten werden können, natürlich auch eine Menge Fragestellungen aufwirft. Es ist ja nicht so einfach, jetzt dafür eine gute Lösung zu finden. Sowohl für die, die gegangen sind, als auch für die, die da leben, oder auch für eine Stadt, die eben sich jetzt aufmacht, hierfür eine neue Perspektive zu entwickeln und ja auch Veränderungen in die Wege leiten muss. Und ich glaube, dass die Wünsche aus den verschiedenen Perspektiven sehr, sehr unterschiedlich sind und es nicht ganz einfach wird, dafür eine gute Lösung zu finden. Ich meine, es gibt auch eine Riesenchance für eine Stadt, hier diese Fläche zurück und diese neue Entwicklung anstoßen zu können. Aber ich wollte eigentlich nur vorsichtig sagen, es kommen sehr unterschiedliche Wünsche da zusammen und die muss man sehr klug zum Ausgleich bringen. Ich fange mal an mit den Umsiedlungsverfahren. Die Umsiedlungsverfahren würden eigentlich noch bis 28 in dem am westlichsten Teil Örtchen leben sein. Und natürlich bis 28, denke ich, wird man nicht glauben, dass man noch diese Umsiedlungsverfahren aufrechterhält. Umsiedlung im Kern bieten ja für diejenigen, die eben Umsiedlerstatus haben, die in dem Ort leben, die Chance, dass sie sich mit Umsiedlungskonditionen entweder an den neuen Ort ziehen oder auch überhaupt ihr Haus an RWE verkaufen. Also gilt es, dieses Verfahren früher abzuschließen. Aber wie viel früher macht Sinn? Es wird ja nun auch noch Menschen geben, die überlegen, will ich noch umsiedeln oder auch vielleicht mitten in den Verhandlungen sind. Und deswegen gilt es zwischen einem, aus meiner Sicht, und deswegen haben wir hier, wie gesagt, vorgezogenes Ende, eine vorgezogene, frühere Lösung zu finden, die aber auch noch Raum für alle gibt, die da sind. Es ist natürlich, wenn man es beendet, auch die Chance für einen Neuanfang, aber für jeden, der eben jetzt die Rechte hat als Umsiedlungsverfahren, würde es seine Rechte verkürzen, die er eben nach geltendem Verfahren schon zum Teil eben noch bis 28 hat. Auch nicht ganz einfach zu lösen sind die Fragen, was wird denn nun aus den 5 Dörfern? Gilt es da, was wirklich Neues zu entwickeln, mit einem Leitbild, was Klimaneutralität, klimaangepasstes Bauen, flächensparendes, ressourcenschonendes Bauen, wirklich einen Ort der Zukunft zu entwickeln? Oder wollen wir nicht vor allen Dingen denen, die da wohnen oder dahin zurück wollen, als ehemalige Bewohner, die Rückkaufmöglichkeiten eröffnen, genau auf ihre Häuser hin? Dazwischen gibt es noch das Spannungsfeld, machen wir da eine gute Raumentwicklung, viel Neues? Oder versuchen wir, das alles Alte zu bewahren und jedem Einzelnen die Chance zu geben, wieder in sein altes Haus und in sein altes Dorf wieder so in dem Fall zurückzukommen. Es gibt noch eine Perspektive, die auch hier im Raum ist. Es gibt ja diejenigen, die ihre Häuser verkauft haben, dann auch vielleicht nicht die finanzielle Möglichkeit oder auch nicht in den Lebensumständen sind, ihr altes Haus zurückzukaufen und sagen, ich habe dieses Haus verkauft, weil es zum Abbau gehört und ich möchte es auch jetzt nicht durch Dritte bewohnt haben. Und zwischen diesen sehr unterschiedlichen Perspektiven muss jetzt eine Lösung gefunden werden, die auch, glaube ich, nicht so ist, dass jeder sagt, das passt für jeden, sondern es gilt dann hier auch einen klugen Kompromiss zu finden, der denjenigen, die zurück wollen, Optionen für Rückkäufe eröffnet und denen, die da sind, eine Chance gibt, neu weiter sich zu entwickeln, aber auch einer Stadt auf diesem Gebiet die Chance gibt, etwas Neues zu entwickeln. Und alles drei gilt es dann hier in dieser Leitentscheidung in meinen Augen zumindest als erste Eckpunkte so vorzugeben, damit Sie, ob Sie nun Umsiedler sind und weggezogen sind, ob Sie in den Orten wohnen oder ob es halt Ihre Stadt Erkelenz ist, ein Gefühl dafür haben, was die Zukunft Ihnen bringt. Das ist, glaube ich, ein schwieriges und herausforderndes Kapitel und hier bin ich besonders, weil ich eben doch denke, dass heute recht viele aus Erkelenz hier im Raum sind. Über das bin ich gespannt, wie wir darüber diskutieren werden. Das war schon, Herr Merker. Mal kurz als Überblick. Ich wollte es hier nochmal einmal zusammenfassen.
Ja, gerne.
Wir haben diese vier Themeninseln, wo wir das gruppiert haben. Bei uns sind es in unserem Textentwurf 6 Entscheidungssätze. Aber zu den vier Themen, die letzten beiden haben wir zusammengezogen und so würden wir gerne heute dann diskutieren mit Ihnen an den Pin wenden. Und wäre es auch nicht ganz alleine. Ich selber würde gerne das mit dem Abbau machen. Ich habe meinen Kollegen Jan Falke da oben, der übernimmt welche Themen? Genau, leider habe ich einen Kollegen, der ist krank, der konnte heute nicht dabei sein. Wir werden also ein bisschen wechseln und ich habe noch Herrn Wagner. Wo ist er?
Orte der Zukunft, Herr Wagner, richtig?
Er würde auch noch den Livestream versuchen, so ein bisschen Fragen zu sammeln und zu übertragen. Und so müssen wir uns so ein bisschen aufteilen.
Genau. So, jetzt, ich habe ja versprochen, dass Sie drankommen. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Meine Kolleginnen, die kommen mit dem Mikro zu Ihnen. Wir sammeln immer jetzt so 2, 3 Beiträge. Helene, du hältst dich ja fest, damit wir es nicht vergessen, dann werden die gebündelt durch Sie oder vielleicht auch vom Ministerium beantwortet. Und wir machen so 2, 3 Runden und dann würde ich, wenn wir die 2, 3 Runden gemacht haben, Ihnen die Möglichkeit geben, dass Sie die Diskussion dann an den Themeninseln weiterführen, weil es ist auch wichtig, das hatte auch Frau Neubauer gesagt, dass wir alles, was Ihnen wichtig ist, auch verschriftlichen, damit sozusagen Sie auch als Anwälte mitnehmen können. Das heißt, wir machen jetzt trotzdem erstmal eine kleine Diskussionsrunde, um dann in die Pin-Runde zu gehen, um dann aber auch über das, was Sie festhalten, nochmal zu diskutieren. Das war mit Rundgang gemeint. Ne? Genau, so, dann fangen wir an. Wir haben jetzt 3 Stimmen. Genau. Ja, du kannst, hier vorne hat sich jemand gemeldet. Genau. Möglichst kurze, knackige Beiträge, damit wir möglichst viel einsammeln können.
Vielen Dank. Was mich noch interessieren würde, Sie sprechen hier von Raumplanung. Wie weit sind die Entscheidungen da eigentlich schon gefallen? Weil das, was Sie jetzt referiert haben, es handelt sich ja um den ersten Entwurf. Da würde uns natürlich schon interessieren, was ist im Prinzip schon festgezurrt oder wie schaut der Entwurf aus? Weil Sie haben jetzt mit Ihnen angesprochen. Und aus unserer Sicht, was Naturschutz und Artenschutz angeht, Sie haben gesagt, das hat einen sehr hohen Stellenwert in Ihrem Plan. Ich habe da jetzt nichts von gesehen. Und ein ganz wichtiger Faktor ist, der mir völlig unklar ist, wie schaut es aus mit den Flächen? Weil ein Großteil der Flächen gehört ja RWE. Und ich habe aus der Presse entnommen, dass viele Gebäude bereits abgerissen wurden, dass Grundstrukturen vernichtet wurden. Wie ist das zu verstehen und anzuordnen? Und zum Zweiten habe ich auch gehört, dass Interessenten, die Häuser verkaufen mussten, weil es drohte ja die Enteignung, dass, und die jetzt ihre Häuser vielleicht verkaufen wollen, das gar nicht mehr können, weil der Preis für die Häuser jetzt viel, viel höher liegt. Wie soll diese Raumplanung, eben auch für den Naturschutz und den Artenschutz, wie soll die überhaupt stattfinden? davon sprechen wir? Bekommt der Naturschutz vielleicht ein Vorkaufsrecht? Das ist ja eine ganz wichtige Frage, weil wenn das nicht gegeben ist, brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken zu machen.
Vielen Dank. Wenn damit weitere Beiträge zeigen Sie nochmal auf, dann auch noch. Möglichst kurze Beiträge, damit wir vieles sagen können.
Ja, ich würde das gerne kurz vertiefen. Ich bin aus Heidelberg und wir leiden zurzeit den Abriss unserer Grünanlage. Das heißt, ganz viele Gärten, die zum Teil zerstört worden sind oder auch vollkommen zerstört worden sind. Und es ist natürlich das große Fragezeichen ins Gesicht geschrieben, wieso? Wie kommt es dazu, dass das zwar uns versprochen worden ist, die Dörfer bleiben, RWE aber noch bis Mitte letzten Jahres behauptet hat, dass die Randstraßen auf den Steile- und Postweg in Kallenberg abgerissen werden und noch bis weit ins Dorf, innere des Dorfes hinein. Also wird Kallenberg doch teilweise abgerissen werden? Ist das jetzt sozusagen die Entgrünung zur Vorstufe der kommenden Hausabrisse? Und das andere würde ich dann gerne eventuell mit Ihnen hinten noch vertiefen, weil es eben dann darum geht, den Erhalt unserer Grünanlagen und unserer Biotope ganz vorne hinzustellen und auch keine Hausabrisse mehr zu machen. Das entspricht übrigens auch den absoluten Zielvorstellungen des Verbands der Denkmalpflege. Sie sagt, die graue Substanz, die jetzt da ist, muss als Ressource genutzt werden. Das ist Naturschutz und Umweltschutz in einem. Keine weiteren Hausabrisse. Nutzen Sie alles, was da ist. Das widerspricht auch natürlich zum Teil den Wünschen derer, die schon weggezogen sind. Aber ich möchte noch mal ganz klar sagen, die hier geblieben sind, die das auf sich nehmen, den Terror, nicht nur durch die Braunkohle und den ganzen Emissionen und den Bagger, sondern auch seit Mitte November letzten Jahres durch die ununterbrochene Kettensägen-Terror, der die Firma Peters im Rahmen von RWE beauftragt, mit uns betreibt. Das sind... können, glaube ich, inwieweit sind wir RWE dort ausgeliefert? Keiner aus der Stadt möchte gerne einen Finger rühren und sie sagen alle, das gehört RWE. 85-90% gehört mittlerweile RWE von diesen Dörfern. Soll das alles gerodet werden? Soll das alles vernichtet werden?
Vielen Dank. Wir nehmen noch an dem Tisch noch, Entschuldigung. Ja, das ist ja auch. Noch zwei Stimmen auf und dann würden wir gerne in die erste Runde gehen, dann noch eine zweite Runde machen. Bitte schön.
Hört man mich?
Ja, sehr gut.
Okay, mein Name ist Yvonne Zimmermann, ich bin Fraktionsmitglied in Kerpen im Umweltausschuss. Und auch ich, meine Richtung geht dorthin. Bei uns kommt eine Riesenkiesgrube, nämlich die sogenannte Mannheimer Bucht, die abgebuddelt werden soll. Und bei uns findet keine Dialogveranstaltung statt. Ich kenne von zwei Personen, habe ich die Rückmeldung, die sich anmelden wollten. Und da wurde gesagt, mehr oder weniger durch die Blume, ich kann den Wortlaut, habe ich jetzt nicht hier, dass Kärntner Bürger nicht erwünscht sind. Auch wir leiden unter diesem Tagebau und diese Massengewinnung, die dort angeblich notwendig ist mit der Mannheimer Bucht, lehnen wir natürlich komplett ab. Wir haben uns im Rat auch dagegen gestellt. Und wir würden gerne wissen, was da weitergehen soll. Was soll da wirklich die Mannheimer Bucht kommen, wie geplant? Dann fällt nämlich eine Biotopvernetzung, so wie ursprünglich geplant ist, vollkommen unter den Tisch. Dankeschön.
Vielleicht werden die Frau hinter dir gesehen. Ja, die haben versprochen, dass sie auch reinkommen. Und dann würde ich Frau Dr. Renz bitten zu antworten. Dann machen wir noch eine Runde und dann gehen wir an den Tisch.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Annika Eckert, ich bin die Vorsitzende vom Ortsverband in Kerpen und ich gehe auch meinem Vorredner nochmal nach und nach der Frau Zimmermann. Sie haben vorhin gesagt, die Abbaugrenzen würden nur den Tagebau Garzweiler annehmen. Wieso? Wo kommt das her? Warum ist die Leitentscheidung zum Tagebau Hambach unantastbar oder wird nicht besprochen? Kerpen kommt in dieser Leitentscheidung in einem einzigen Punkt vor und zwar, was den Hambacher Wald angeht. Und dass der schon stirbt, dass der ohne Grünvernetzung, dass der mit der Mannheimer Bucht sterben wird, das wird in keiner Weise in der Leitentscheidung mit geplant. Und wir müssen uns über alle Abbaugrenzen unterhalten und nicht nur über Gas.
Vielen Dank für Ihre Beiträge, Frau Dr. Renz. Ja, wir dokumentieren hier ein bisschen mit. Sie können auch nachher schauen, ob wir was vergessen haben, was wir vielleicht dann auch noch an den Bildmappen vertiefen und dort auch festhalten.
Ja, ich fange mal an mit den Flächenfragen großräumig. Also Ihre Frage, wie kriegt man so einen Biotopverbund in den Raum überhaupt hin? Das ist wirklich eine schwierige Frage, weil man natürlich vor allen Dingen für so etwas kaum ein Grundstück bekommt. Das ist eine Herausforderung. Aber es gehört zu den Nutzungen, die natürlich jetzt vorzusehen sind. Aber um Flächen für den Naturschutz ringt man immer, weil die Grundstücke natürlich genau der Faktor sind, der das immer schwierig macht. Aber eine Biotopverbundplanung kann man auf die Trittbrettsteine der Artenschutzmaßnahmen aus dem Tagebau legen und dann eben die Zielsetzung, um die Flächen dazwischen zu gewinnen, um zu so einem Biotopverbund zu gelangen.
So einfach ist das
nicht. Das sage ich ja gerade.
Aber es ist trotzdem noch viel, viel schwieriger.
Ich würde tatsächlich vorschlagen, weil wir müssen ein Mikro bringen, dass wir genau diese Diskussion gleich an den Umweltzonen und dort auch dann dokumentieren.
Ich stehe gleich nochmal zu der Frage. Wir vertiefen das, weil das ist wirklich eine sehr schwierige Frage und es ist nicht einfach zu lösen. Die Häuser, zu den Häusern gilt, dass wir im Moment so eine Art Moratorium haben. Es gibt also keinen Verkauf. Das Unternehmen hat sich committed, nicht zu verkaufen und zu warten, wie eben mit der Leitentscheidung über diese Häuser entschieden wird. Und es wird tatsächlich, denke ich, nicht so sein, dass man jedes Haus erhalten können wird. Weil ich meine, es muss auch möglich sein, dass ein Rat einer Stadt, das gilt für Erkelenz genauso, Herr Bürgermeister, wie auch zum Beispiel in Merzenich mit dem Ort Morschenich, eine Entwicklung für diese Orte entwickelt. Das werden Sie in Ihrem Rat ja mitentscheiden können, was Sie daraus gestalten wollen. Und darüber wird man dann sehen, welche Häuser, welche Ortskerne sinnvoll erhalten wird und welche einzelnen Häuser, ich meine, das gehört zur Wahrheit dazu, eben dann vielleicht aus Wille dieses Rates, Ihres Rates, dann an dem Ort eben nicht erhalten werden können. Und diese Entwicklung für die Zukunft, dieses Zwischenbewahren, was man hat und denen, die da wohnen und natürlich da auch wohnen bleiben können, sehr gerne, und einer neuen Entwicklung gilt es, einen guten Kompromiss zu finden. Das wird nicht einfach sein, aber beides alleine ignorieren derer, die da wohnen und alles nur neu machen und genauso wenig aber nur bewahren alles und eins zu eins übersehen, ist beides keine gute Lösung. Und es gilt dann hier, um diesen Kompromiss zu ringen. Und ich glaube, das wird wirklich eine Herausforderung sein. Nicht umsonst haben wir für dieses, in meinen Augen, schwierigstes Thema dieser Leitentscheidung schon, also zwei Entscheidungssätze, ich will das, aber es ist uns klar, dass das einer der schwierigsten Herausforderungen dieser Leitentscheidung wird, weil ich glaube, es gibt nicht eine Lösung, die für alle schon allein hier im Raum passen wird. Sie haben den Grünschnitt, glaube ich, angesprochen. Das ist eine schwierige Sache. Eigentlich ist der Stand, es wird nichts an den Dörfern im Moment verändert, aber es wird natürlich im Frühjahr geschnitten oder vorgeschnitten. Ich weiß Ihre Beschwerden, ja, aus sehr unterschiedlicher Sicht, was Grünschnitt noch ist und was zu viel ist. Ich weiß auch natürlich, die Häuser, mit jedem Winter tut es denen nicht gut, wenn sie leer stehen und dass jeder, der die Häuser erhalten will, darauf drängt, dass es schnell wieder zurückgeht in Nutzung. Aber ich meine, die Zeit einmal jetzt bis zu einer neuen Leitentscheidung und auch einmal in der Stadt, bis man sich da committed hat, was man aus den Orten will, die müssen wir uns nehmen. Das ist eine schwierige Zeit, auch das zu übersehen. Ich glaube, jeder, der eben durch die Orte fährt und von da kommt, ich bin ja Auswärtiger, hat da viele Gefühle, mit, die er damit verurteilt, aber die Ideen müssen ja erstmal entstehen, wie man weitergeht in den Orten. Dann hatten Sie Kerpen angesprochen. In Kerpen läuft ein Braunkohleplanverfahren, ja, über dem gerungen wird um die Abbaugrenzen. Eine Sekunde, ich habe gerade noch die Kärntner. Und da gibt es auch eine Beteiligung. Das ist aber dann auf Ebene des Braunkohlenausschusses, der eben in diesem Braunkohlenplanverfahren ja auch noch um die Grenze, wie weit muss man Massen im Bereich Mannheim wirklich gewinnen und wie weit eben nicht, ringt. Die ist ja auch noch im laufenden Verfahren.
Ja, ich gucke jetzt mal gerade nochmal auf die Frage, das bezog sich, glaube ich, auch auf Kärnten gerade, ne? Wie das mit den Häusern ist, die sozusagen gegebenenfalls, also wo der Preis große Bildbücke und Antwortkaufsrechte oder so etwas kam, glaube ich, auch die von diesem Tisch.
Also die Idee ist auf jeden Fall, dass der, der weggezogen ist, auch die Chance bekommen soll, sein Haus zurückzukaufen, natürlich. Es gehört alles RWE, also der Preis, das sind unsere ersten Vorstellungen, wird man vielleicht mit einem Verkehrswertgutachten vom Gutachterausschuss ermitteln lassen können. Da wird man sich einen Zeitraum überlegen. Auch das sind Regeln, die in meinen Augen diese Leitentscheidung im Sommer dann bieten muss, damit alle Beteiligten auch Klarheit haben, zu welchem Zeitraum, zu welchen Konditionen sie zurückerwerben können. Aber auch da gilt, ob jeder jedes Haus tatsächlich zurückerwerben kann, da würde ich Stand heute in der Diskussion auch mal ein vorsichtiges Fragezeichen dran decken. Weil stellen Sie sich vor, ein ganzer Straßenzug ist eigentlich so, dass Sie ihn nicht erhalten wollen in Ihrer Stadt und einer will genau ein Haus am Ende zurückkaufen, dann frage ich mich, ob man nicht für den dann eine andere Lösung im Einzelfall findet. Aber ich glaube, das muss man mal sehr sorgsam sehen, weil wenn man mal weiß, wer tatsächlich zurückkaufen kann, zu welchen Konditionen, jeder kann ja auch locker noch ein zweites Haus zurückkaufen, um dann dafür vielleicht auch im Einzelfall Lösungen zu finden. Aber natürlich versuchen wir, diese Lösung zu finden für diejenigen, die ja umsonst weggezogen sind und jetzt zurückkommen wollen. Und
dazu gab es auch letzten Mittwoch, als wir mit den Stakeholdern und Verbänden gesprochen haben, auch sehr viele Rückmeldungen. Und das wäre auch toll, wenn Sie Ihre Vorstellung dann dort über der Insel tatsächlich festhalten, was aus Ihrer Sicht wichtig ist. Weil Frau Neubauer hat gesagt, sie versucht es auch, die Leitentscheidung ist ja nicht nur an Papieren des Hauses, ihres Hauses, sondern der gesamten Regierung. Und dass sie sozusagen an dieser Stelle das auch mitnimmt, halten Sie es bitte an der Stelle fest. Deswegen würde ich das jetzt nicht hier weiter vertiefen wollen, sondern gerne dann hinten an der Insel. Aber ich habe Ihnen versprochen, dass wir noch eine kleine Runde machen, bevor wir dann an die Pinwelle gehen. Jetzt gehen wir mal in den hinteren Bereich des Teams. Und nehmen da zwei, drei Stimmen auf. Und es gibt ganz viele Wortmeldungen. Wir schaffen.
Ja, dann schaffen Sie die Pinnwände noch ab. Ich habe das erlebt in Waldhausen. Warte mal, da ist nichts passiert. Die würgen mit Gewalt wirkliche Sachen, die Menschen auf den Fingern brennen das ab.
Möchte ich nicht.
Und was erzählen Sie denn von Kerpen? Was haben Sie denn erzählt? Nur nicht. Offiziell ist die Umsiedlung abgeschlossen. Überall höre ich, da wohnt keiner mehr. Ich bin Landwirt, da wohnen noch zwei. Ich habe nicht die geringsten Verhandlungen bisher mit RWE geführt. Und ich will nicht wegziehen und ich werde nicht wegziehen. Und wenn Sie das in der neuen Leitentscheidung genehmigen, dass RWE auch für Kiesabbau enteignen kann, dann stößt sich das mit einem Paragraphen im Grundgesetz. Und ich garantiere Ihnen, dass für den Rechtsbeistand. Ich werde das vom Bundesverfassungsgericht klären lassen. Nehmen Sie das doch mal mit. Sie vertreten die RWE sonst nicht. Das ist Quatsch.
Nein, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Nein, das ist Quatsch. Die Quatsch. Sie nehmen die Dinger mit
und sie gucken zu Hause, wo kein Mensch was
sagt.
Oh, ist ja lustig.
Ist weiß,
interessant,
können
wir nicht brauchen. So läuft das doch.
Ich gestehe Ihnen zu, dass Sie aufgeregt sind und dass Sie das auch zum Ausdruck bringen, aber ich möchte trotzdem, dass wir versuchen, einen konstruktiven Dialog miteinander umzugehen. Und wir haben in der letzten Veranstaltung wirklich sehr viele Sachen an den Pinwänden festgehalten, weil wenn man das verschriftlicht, wirkt es viel länger nach, als es nur in den Raum zu werfen. Deswegen möchte ich schon, wir machen jetzt noch eine Runde, dass wir das an den Pinwänden festhalten. Und dort können Sie auch mit Frau Dr. Renz, mit Frau Neubauer einsprechen.
Die Ergebnisse werden von uns ausgewertet und ich nehme das natürlich mit. Wir haben zum Beispiel noch nicht miteinander gesprochen. Ich habe gehört, dass es in Mannheim drei Landwirte gibt, die nicht gehen wollen.
Nochmal, Frau Neubauer habe ich im Osten nicht getroffen, was sie da alles erzählt hat.
Da käme die Haare zu Berge. Heute steht sie auf der anderen Seite.
Ist doch die alleine hier.
Okay, die anderen geht ja auf jeden Fall. Ich nehme es mit und wir sehen, dass es in Mannheim genau ihre Fragestellung noch gibt. Ja.
So, vielen Dank. Wir haben da hinten drei Meldungen, die nehmen wir jetzt auf.
Guten Tag, mein Name ist Matthias Holler, ich komme von mir aus Kärnten.
Mach doch mal den Kärnten eine Veranstaltung. Wir sind hier gerade wieder zusammen. Wir haben
heute das Projekt hier vorne auf. Wir haben das Kärnten verkauft. Wir haben das getreitet. Du sagst, das wäre Front, sagen wir 100.000 Euro. Der hat die ganze Zeit leer gestanden. Jetzt sagt angeblich Verkehrswert Front, weil sich 200.000 Euro. Wir sind aber nie beheizt worden vergangen. Und das sollte er lieber sich wieder jetzt zurückgeben. Das ist ein Geschick. Danke.
Wir kommen zu Ihnen im hinteren Bereich. Sie merken schon, wir haben hier so, wenn wir jetzt das alles einzeln abarbeiten würden, dann haben wir am Ende weniger, als wenn wir gleich das thematisch aufteilen. Bitte schön.
Mein Name ist Norbert Winzen, ich komme aus Keinberg und ich musste leider auch nochmal Kritik üben an dem Teilnehmungsprozess. Ich weiß, dass heute aus Kapazitätsgründen viele eine Absage erhalten haben. Mit der Begründung auch, dass die Veranstaltung insbesondere für Erkelenz und die gegebenen Menschen aus Erkelenz umgehen. Ich muss dazu sagen, dass ich von keinem Bergern weiß, die eine Absage erhalten haben, was ich sehr unglücklich finde, wenn ich hier diese Lücken sehe, weil wir sind diejenigen, die, es tut mir leid, am meisten betroffen sind. Es ist nicht schön, wir haben es ja eben schon mal gehört, gegen uns jetzt. Alle aus den Dörfern eine Chance gehabt hätten, auch hier dabei zu sein, nicht nur am Bildschirm zu Hause.
Ja, auch dazu gehen wir in der ganzen Vorstellung rein.
Schönen guten Tag, mein Name ist Dirk Jansen und ich bin auch betroffener Grundeigentümer für unseren Verband, den BUND, sowohl im Braunkohlenplan in Gerzweiler als auch im Plan von Hambach. Und ein Thema ist ja hier schon gerade angesprochen worden aus dem Plenum, was ich aber in diesen ganzen Debatten, in den ganzen Dialogformaten nicht wiederfinde. Wie wird damit umgegangen, dass nach wie vor geplant ist, zum Beispiel für die Massengewinnung Menschen zu enteignen, die uns auch solche Verfahren zur Grundabtretung und vorzeitigen Besitzeinweisung. Und ich hätte mir schon erhofft, dass eine Leitentscheidung, die ja die Finale sein soll, da auch sich zu verhält, eingedeckt der Tatsache, dass ja zumal in einigen Parteiprogrammen auch mal das Ende von Zwangsenteignungen für Braunkohle oder Massengewinnung gefordert wurde. Deswegen die Frage, wo kann ich das mit wem, in welchem Zusammenhang, an welchem Täfelchen hier debattieren und diskutieren?
Herr Wenzens, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, über Ihre Absagen für Keinberger. Es tut mir leid, wir waren leider völlig überbucht und haben dann eben wirklich, wer nicht Tagebauanrainer ist, aber zum Beispiel haben wir den ganzen Tagebau betrachtet, versucht auf den Livestream zu schieben. Dadurch kommt es dann vielleicht, dass der eine oder andere aus München-Gladbach heute dabei ist oder eben Kärntner dabei sind und Keinberger vielleicht, die sich sehr betroffen fühlen, nicht dabei. Aber der Raum ist leider in der Kapazität. Aber, Herr Winzel, wir haben uns ja eben schon verständigt, wenn Sie einladen, zum Beispiel bei sich zu Hause, können wir ja vielleicht da nochmal eine Runde machen und darüber reden. Das soll nicht daran, dass die vielleicht, weil ich glaube wirklich, das Schicksal der fünf Dörfer ist das, was das Schwierigste zu lösen ist. Und da soll es jetzt nicht daran scheitern, dass nicht heute alle dabei sind. Das können wir ja dann nochmal überlegen, vielleicht einen Raum finden, wo gerade jeder, der in den fünf Dörfern ist, nochmal einen Raum findet zu diskutieren. Herr Jansen, Grundabtretung, ja, also Kohle wird noch gebraucht. 280 Millionen Tonnen werden ja gefördert. Und Kohlegewinnung wird passieren, ohne dass irgendwer nochmal sein Zuhause verlassen muss. Das nicht. Also es wird keine Grundabtretung mehr für bewohnte Grundstücke geben. Aber ich bin jetzt nicht, das Bergamt macht ja die normalen Grundabtretungen. Weiß ich jetzt nicht, welche Fälle laufen automatisch. Aber dass wir Grundstücke mit den anderen 280 Millionen Tonnen noch in Anspruch nehmen, das ist Realität. Aber Kohle wird eben im Moment noch für Stromversorgung in NRW gebraucht. Ja, es ist nicht.
zur Kohlegewinnung gehört natürlich dann auch das komplette Kies nicht, aber das komplette Abbaufeld dazu. Man kann manchmal Kohle nicht gewinnen, ohne dass eben auch Böschungen gebaut werden oder abgebaut werden. Es geht nicht um Bauschutt und Kies, aber natürlich gehört zur Kohlegewinnung auch das ganze Bergbaugeschehen da drumherum dazu. Ich bin jetzt nicht vom Bergamt, aber deswegen will ich nicht ausschließen, dass eben zum Beispiel die Mannheimer Bucht eben zur Kohlegewinnung dazu gehört.
Haben wir gerade alle Fragen beantwortet?
Ich glaube schon, ne?
So. Also das, ich schlage jetzt vor, dass wir die Diskussion thematisch machen und wir haben dann ja auch noch die Möglichkeit, wenn wir dann mit der Ministerin umgehen, auch wieder vor allem, dass es wieder hört, zu diskutieren. Die Methode, an den Diskussionsfeld zu diskutieren, das ist ein Vorschlag, den wir als Moderationsbüro gemacht haben, weil wir aus der Erfahrung wissen, dass es dann am Ende mehr festgehalten werden kann als ohne. Sollen wir noch eine Runde machen? Okay.
Ja.
Ja. Sie, wir machen noch eine Runde und dann habe ich jetzt das Wort.
Ja, danke schön, Hans-Josef Hildes. Ich war das Kupfer und bin auch Fraktionssprecher der Grünen. Ja, ich möchte mal die Kritik hier äußern. Zum einen, man hat schon gemerkt, jeder Umsiedlungs- oder jeder Tagebaustandort hat seine spezifischen Probleme. Das alles dann hier zusammenzupacken oder alles meinetwegen in Kerpen oder alles im Innen, das ist eben völliger Blödsinn. Die Leute müssen ihre Probleme da anbringen können, wo es auch beantwortet werden kann. Jetzt wird hier so ein Mischmasch da reingebracht, wo denn untereinander schon wieder Streitigkeiten gibt, weil jeder glaubt, dass sein Ort würde nicht genügend berücksichtigt. Da finde ich, dann sollten wir mal drei Veranstaltungen machen, dann müssen sie hinkriegen. Ich habe Ihnen das beim letzten Mal auch schon gesagt, der Tagebau und der Erhalt der Dörfer und die Rekultivierung, das ist nicht nur ein technisches Problem, das ist ein soziales Problem. Und dazu gehört in meinen Augen auch die Betrachtung der Umsiedlungsstandorte. Auch da sind Menschen hingezogen im Vertrauen darauf, dass die Dorfgemeinschaft sich da wieder neu bilden wird. Viele sind mitgesiedelt, einige und auch Stützen der Dorfgemeinschaft sind aber am alten Ort geblieben. Jetzt reden wir vom Ende der Umsiedlung, wo die Umsiedlungsstandorte noch nicht befüllt sind, wo demnächst zu erwarten ist, dass die ganzen Grundstücke in den freien Verkauf gehen. Ich habe Ihnen die Problematik, was wir da erwarten, schon geschildert. Und bei früheren Umsiedlungen gab es einen Schutzzeitraum. Da durfte 10 Jahre lang überhaupt keiner an den neuen Ort siedeln, kein Fremder. Jetzt reden wir davon, dass vielleicht schon in diesem Jahr oder ab nächstes Jahr die Grundstücke in den freien Verkauf kommen und sich die Dorfgemeinschaften, die selber sich noch nicht gefunden haben, dann auch darum bemühen müssen, neue Menschen, die gar nichts mit dem Dorf zu tun haben, wieder zu integrieren. Das ist in meinen Augen, ich erlebe ja, was wir gerade in Kuckum für Probleme am neuen Ort haben, das ist zu früh für uns. Und ich erwarte auch, dass es eine weitere Förderung der Leute, der Vereine an den neuen Orten gibt. Also jetzt sich, sag ich mal, mit Messer im Schwein aus der Sache zurückzuziehen, das kann so nicht Sinn der Sache sein. Also da muss auch die soziale Verantwortung so weit greifen, dass die Dörfer sich vernünftig entwickeln können. Ja, das jetzt erstmal zu den Umsiedlungsstandorten. Ich denke mal, zu den alten Dörfern sind ja noch genügend Leute hier, die dazu selber sagen können. Ja.
Darf ich mal kurz zum Verfahren. Also hier gibt es sehr großen Bedarf, auch in dieser Form zu reden, das ist richtig. Ja? Also mir ist es aber auch wichtig, dass die Punkte, die Ihnen wichtig sind, am Ende auch verschriftlicht werden. Deswegen mein Vorschlag, wir sind ja flexibel, ich muss jetzt hier als Moderator nicht meine Methode, die ich so toll finde, hier durchsetzen. Wir können so bis die Ministerin geht, das wäre gegen 17.30 Uhr, hier jetzt schön geordnet versuchen, alle, die was sagen wollen, und Frau Dr. Renz und Frau Ministerin, vielleicht auch Mitarbeiter beantworten, dass wir das so weitermachen, dass sie danach aber noch an die Primärende gehen und dass das ihnen wichtig ist, dort festhalten. Ja? Weil ohne, also Lukas schreibt ja gleich, ohne das Verschriftlichen ist es für uns wirklich schwieriger, das in einem weiteren Verfahren auszuwerten. Ja, ist das ein Vorschlag, den wir so machen können? Ja? Oder möchten Sie lieber die Sachen, nachdem wir die Runde gemacht haben, direkt an die Primärende gehen? Ich möchte da gerne mal ein Votum von Ihnen haben. Sollen wir hier so im Plenum erstmal treiben und so weiter diskutieren? Dann schreibe ich mir mal auf, dass wenn und die diejenigen von Ihnen, die lieber in kleineren Gruppen gehen, diskutieren wollen, zeigen sich jemand auf. Jeder sind etwas weniger. Dann machen wir jetzt erstmal hier weiter und mit der Bitte aber auch kurzer Beiträge, damit wir möglichst vielen in das Wort geben.
Aber dann müsste das eigentlich auch immer jemand
dann mitbringen. Wir versuchen das mitzubringen. Ja, das, genau. Dann gehen wir jetzt, würde ich mal sagen, erstmal diesen Tisch. Wir gehen jetzt einmal hier von rechts nach links, dann hoffentlich ist es gestellt, um ihn abzuheben. Erstmal hier an diesen Tischen. Bitte wirklich kurz Beiträge zu machen, damit wir es schaffen. Ja? Dankeschön.
Ich würde mein Anliegen gerne dann auch mit Thorsten Moll kombinieren, weil wir beide aus Holzweiler kommen. Ich speziell komme vom Egerater Hof, also einem der Höfe, der jetzt gerettet ist. Und da auch nochmal mein herzlicher Dank an alle, die hier im Raum sind, die da oder alle, die dafür gesorgt haben, dass es so ist, dass der Braunkohle auf die Tore gezogen ist. Und die Höfe, die Feldhöfe, die wirklich ein Kulturhof für nicht nur für uns, sondern für alle Bürger, denen der Stadt Erkelenz oder überhaupt der Öffentlichkeit zugänglich sind. Das sind denkmalgeschützte Höfe, die wir, und das gibt uns recht, dass wir, dass die Höfe jetzt erhalten bleiben. Wir haben unsere Gebäude immer in Stand gehalten und die denkmalgeschützten Kulturgüter erhalten, so als wenn wir stehen bleiben würden. Wir haben das jetzt, jetzt ist der Fall eingetreten und die Höfe sind so, wie sie sind, erhaltenswürdig und stehen jetzt Generationen noch zur Verfügung. Vielen Dank dafür. Jetzt gilt es aber nach der kurzen Zeit der Freude, dass wir es schaffen, dass diese Kulturgüter auch weiterhin erhaltenswert bleiben und auch das Umfeld erhaltenswert bleibt. Liebe Frau Ministerin, liebe Frau Dr. Renz, lieber Herr Bürgermeister, bitte sorgen Sie dafür, dass nicht das System, was an Freizeit, an Landwirtschaft und an dieses Thema, was wir gerade in Holzweiler-Kaienberg haben, dass das jetzt nicht durch planungstechnische Visionen zerstört wird, dass zum Beispiel eine Straße, die wirklich wichtig ist, die L12, unnötigerweise jetzt schon abgebaggert wird. Wenn es sich nicht verhindern lässt, ist das so, aber es ist definitiv nicht jetzt so. Es kann doch 3, 4, 5 Jahre gebaggert werden, ohne diese Straße in Anspruch zu nehmen. Aber aus wirtschaftlichen Gründen wird das jetzt schon vorgezogen, aber es wird damit vieles auseinandergerissen und vieles zerstört, was erhaltenswert ist und was die Ortschaft auch verbindet.
Wir haben wir festgehalten auf der Karte L12, solange wir es nicht erhalten. Ja, das haben wir festgehalten. Bitte schön.
Lieber erhalten. Gar nicht abweisen.
Kurz, können wir auch zu machen?
Ja, mein Name ist Thorsten Moll. Ich komme auch aus Holzweiler, aber wir sitzen hier am Tisch eigentlich mit verschiedenen Orten im Bereich des ehemaligen Tagebau Ranz. Ich würde das jetzt so sagen, das ist so die Grenze der neuen erhaltenen Gebietes. Da sind also auch Vertreter aus Wokerath dabei, aus Kückhoven, aus Kaulhausen, Feenrath, Bandow, Jackerath. Und wir schließen uns gerade auch kurz, wie wir hier die Synergie schaffen können mit den Orten, die jetzt erhalten bleiben. Insofern, Frau Ministerin, was Sie eingangs sagten, dass das also ein Zeichen ist, wo wir hier auch Demokratie leben. Wir sind hier de facto in einer Situation, das zeigen die ganzen Spannungen. Wir haben hier ein Problem. Für mich ist das ehrlich gesagt unlösbar. Einzeln. Ja, da kann man auch nicht einem immer die ganze Schuld zuweisen. Deshalb ist der Dialog wichtig. Und ich erinnere mich noch gut an die Situation 2019 oder 2021, als wir eigentlich alle auf dem Podium saßen und schon wussten, dass die damalige Leitentscheidung nicht ausreicht und wir eigentlich das brauchten schon vorher, was wir heute haben. Deshalb auch da nochmal ganz herzlichen Dank, dass wir jetzt da ein großes Stück weitergekommen sind. Zwei Punkte möchte ich aufgreifen, auch im Namen aller, weil wir uns hier auch vorher schon mal darüber abgestimmt haben. Die passen ganz gut zu dem Entscheidungssatz 1, Grenze. Wir sind ja hier jetzt in der Situation, dass wir eine Kulturlandschaft erhalten können, also wirklich auch Ackerflächen, die hochwertigste Böden verkörpern, erhalten können. Und da ist uns eigentlich sehr wichtig, dass wir die Flächeneingriffe wirklich minimal halten, dass wir Bestandsland erhalten. Das ist etwas, was in der Wahrnehmung in den vergangenen Jahren auch etwas zu kurz gekommen ist. Es geht ja hier, wir haben bestandslandwirtschaftliche Flächen und wir müssen aufpassen, dass wir bei Landwirtschaft immer nicht nur an Rekultivierung denken, sondern primär an den Erhalt der bestehenden Flächen. Und Jahren, die in den Eckpunkten dargestellt war, zu verstehen ist. Ja, ist das, das heißt ja, der Tagebau wird oben nicht weiter vergrößert. Ja, man sagt ja, bis 2030 wird der Tagebau oben in einer Dimension ausgeführt und dann liegen aber da noch 3 Jahre Reserve Kohle drin. Und da ist natürlich für uns, stellt sich die Frage, kann man das nicht irgendwie so organisieren, dass wir einfach das auch direkt mit weniger Flächen in Anspruchnahme koppeln können. Das ist, ich sag mal so, für mich ist da noch so das Quäntchen, was wir an der Leitentscheidung noch verbessern müssen, dass wir nicht diese Reserve jetzt auch an Fläche verlieren. Wir wissen alle nicht, wie sich die Sache um die Ukraine entwickelt, deshalb muss man da sicherlich auch eine Flexibilität haben. Aber ganz wichtig, für uns Bestandsland erhalten. Und die zweite Anmerkung geht auf den Entscheidungssatz 4, den hatten Sie, glaube ich, neue Räume benannt. Da ist für uns das wichtige Thema Verkehr und Nachhaltigkeit. Der Herr Schmitz hat es gerade schon mal gesagt. Wir sehen also ein enormes Potenzial darin, dass wir bestehende Funktionen, gerade in dem vom Tagebau aus gesehen westlichen Bereich, quasi zwischen Keimberg und Holzweiler, von dem Gebiet zwischen den Dörfern hier, also im östlichen Bereich, das was erhalten wird im östlichen Bereich, da sehen wir also die Möglichkeit, dass man da noch sehr viele Funktionen, Herr Schmitz sprach von einem System, dass wir das erhalten können und damit auch einen Schlüssel schaffen, die Spannungen abzubauen, die sich bislang aufgebaut haben an den entsprechenden Leitentscheidungen von vorher. Dass wir eigentlich jetzt schon in der Situation sind, wo wir mit guten Ansätzen und dann vielleicht es schaffen, dass wir mit homöopathischen Eingriffen sozusagen auch vor dem Hinblick der Nachhaltigkeit hier die Region wertvoll erhalten können. Also das war im Prinzip ein Punkt, den wir sehen. Jetzt wird, hat der Herr Schmitz schon genannt, das Thema Verkehr geht ja dann noch weiter und ich bin damit durch.
Genau, also das war jetzt nicht das Besprechen, über das ich eingehalten habe, kurz zu fassen. Wir gehen hier weiter diesen Tisch nach unten durch und dann arbeiten wir uns sukzessive rüber. Nächste Meldung und dann gehen wir zum nächsten Tisch, da hatten Sie sich da nicht gerade gemeldet, richtig? Ja,
okay. Das war eine ganz kurze Frage für das, was ich gerne gleich noch verschriftlichen würde. Hinblenden habe ich wirklich noch nicht gefunden, wo es hinkommt. Das ist jetzt ganz viel Thema, was passiert nach 2030, wo ist die Grenze, wie soll was sein? Wie sieht es denn mit der Lebensqualität am Tagebaurand aus bis 2030? Also das ist wirklich im Moment, sag ich mal, nach Schlafen, ohne Geräuschbelästigung, ohne Lichtbelästigung gar nicht mehr möglich. Oder zum Beispiel sage ich einfach nur so ein Nachtbaggerverbot. Ne? Ein Bagger war noch nie so nah am Wohnungsbau, wie er jetzt ist. Die Sommer werden auch heißer, Fenster auch können wir vergessen. Und ich finde gerade nicht nur die Pinnwand, wo kann ich denn Lebensqualität bis 2030 verschlüsseln.
Okay, das ist eine ganz konkrete Frage, die wir vielleicht versuchen zu beantworten. Bei Leitentscheidung.
Es stimmt, es gibt keinen richtigen Ort dafür. Wir schreiben es vielleicht bei 1 und dann nehmen wir es auf.
Genau, und es gibt auch überall einen Bereich für sonstige Sachen, die man noch nicht zuordnen kann. Wir wechseln zum nächsten Tisch. Und das ging vielleicht ganz so hinten, von hinten nach vorne anfangen. Beziehungsweise Lia, du bist schon hinten, danke. Mit der Bitte, weil sich wirklich sehr viele gemeldet haben, die jetzt im großen Plenum sind, kurz und knapp.
Genau, mein Name ist Julius Breuer, ich komme aus Mönchengladbach. Genau, meine Frage richtet sich eigentlich an Frau Neubauer. Ich bin, glaube ich, einer der jungen Generation hier. Genau, und ich würde gerne von Ihnen wissen, wie es aussieht. Die Entscheidungen, die getroffen werden, die werden ja über Jahrzehnte Folgen haben. Und ich glaube, ich möchte hier niemandem zu nahe treten, aber bis die Seelen voll sind, sind viele nicht mehr unter uns, die hier sitzen. Und wie Sie diese Leitentscheidung der jungen Generation beibringen wollen, denn die ist leider Gottes hier nicht so stark vertreten, wie ich mir das gewünscht hätte.
Vielen Dank. Nächste Meldung, bitteschön, gerne. Auch möglichst kurz und knackig.
Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung, dass ich kommen durfte. Mein Name ist Oliver Pannenberg. Ich bin Ex-Zwangsumsiedler aus dem Ort Kuckum. Wir wohnen nicht am neuen Ort, aber wir haben in Kuckum 18 Jahre gelebt. Das war bis jetzt die schönste Zeit unseres Lebens. Ich möchte zurückkaufen. Ich möchte definitiv zurückkaufen. Ich bin seit mittlerweile 2 Jahren in Verhandlungen, kann man das nicht nennen, aber ich bin im Gespräch mit der RWE. dass wir unsere alte Heimat zurückkaufen möchten. Da ist die konkrete Frage an Sie, Frau Neubauer. Stehen Sie zu dem Eckpunktepapier, was vereinbart worden ist, dass wir als Ex-Umsiedler eine Art Rückkaufsrecht bekommen? Und die zweite Frage, die sich natürlich da gezwungenermaßen anschließt, ist das Finanzielle. Wie will die Regierung oder wer auch immer garantieren, dass RWE auch marktkonforme Preise den Menschen anbietet, die zurückkaufen und eventuell zurücksiedeln wollen? Es kann ja durchaus sein, dass der Verkäufer RWE Mondpreise aufruft und damit natürlich auch die Grundstücke und die Häuser nicht verkauft werden. Unser Haus geht jetzt ins sechste Jahr, im sechsten Winter, noch zwei Winter und wir können das Haus abreißen. Also uns läuft die Zeit davon und das ist ein großes Problem von Neubauer. Die Häuser waren zu überwiegenden Teilen gut in Schuss, aber die Jahre des Stillstands haben uns natürlich dran genagt. Deswegen möchte ich mal auch mal ganz klar appellieren, es ist alles toll, was wir hier tun, es ist alles klasse, was wir machen. Aber uns rennt die Zeit weg. Die Dörfer sterben. Und sie sterben nicht, indem man jetzt zum Beispiel sagen würde, man verkauft auch mal ein paar Häuser oder vermietet sie aktiv. Auf unserer Straße sind zum Beispiel Ukrainer eingezogen. Das Haus glänzt wie ein Speckstein. Der Garten ist in Schuss, es ist alles toll. Da braucht auch keiner zurückschneiden. Das regelt sich alles von alleine. Deswegen, Frau Neubauer, konkrete Frage, wie haben Sie sich das vorgestellt? Und stehen Sie bitte zu dem Eckpunktepapier, was Sie mit RWE und Herrn Habeck vereinbart haben. Dankeschön.
Vielen Dank. Dritte Meldung. Ich glaube, Frau Neubauer, Sie haben auch schon einiges mit notiert. Dann können wir kurz die Ministerin bitten zu antworten und dann machen wir einfach weiter.
Mein Name ist Antje Busberg, ich komme aus Erkelenz und wir reden hier über eine Leitentscheidung, die gar nicht kompatibel ist mit den Pariser Klimazielen. Und ich habe vor einigen Wochen eine Einwendung geschrieben gegen die L12. Die vorzeitige Inanspruchnahme und ich habe mittlerweile auch in Straßen-NRW eine Antwort bekommen und da wird zu den Klimaaspekten einfach nur verwiesen, dazu sei Straßen-NRW nicht zuständig, da können Sie auch nicht Stellung zu nehmen. Sie sind aber doch die Landesregierung, Frau Neubauer, Vertreterin der Landesregierung und so wie ich das verstehe, wenn wir das Pariser Klimaschutzziel einhalten wollen, und dazu haben wir uns leider verpflichtet, dann müssen wir auf allen Ebenen und mit jedem Plan dafür sorgen. Das heißt, ich muss es beim Straßenbau beachten, ich muss es bei Wirtschaftsförderung beachten, ich muss es in jeder städtischen Entscheidung beachten und ich sehe das leider gar nicht bisher auf keiner Ebene und leider auch gar nicht mit der Leitentscheidung. Und da hätte ich gerne eine Antwort drauf, wie Sie denn denken, dass das Land NRW die Klimaziele schaffen will. Ne?
Vielen Dank. Ja, hier ist noch eine Meldung. Genau, wir nehmen Sie drei noch dran und dann würde ich Frau Neubauer bitten, auf den einen oder anderen Punkt einzugehen und dann machen wir diesen Tisch weiter. Bitte schön.
Also mein Name ist Maria Schöller aus Merzenich. Wir haben das, was die Erkelenzer jetzt durchmachen, bei der letzten Leitentscheidung auch schon neulich gemacht. Und es ist eine riesige emotionale Belastung der Menschen, die dann plötzlich merken, 10 Jahre, denn dann unsicher ist nicht nur 2 Jahre, sondern 10 Jahre da denken und handeln umsonst. Das will ich einfach hier nochmal auch so sagen. Das Zweite ist, für Morsch nicht neu würden wir uns sehr, sehr gerne wünschen, dass die Umsiedlung wie geplant Ende 2024 auch zu Ende geht oder in 2024, dass wir nicht jetzt für alle Dörfer mit Erkelenz gemeinsam in einen Topf geworfen werden, denn wir sind, glaube ich, da schon sehr, sehr viel weiter. Und das Dritte ist, da bitte ich intensiv drüber nachzudenken. Wir haben ja für den Ort der Zukunft in Morsch nicht neu schon sehr viel gedacht, sehr viel gemacht und getan. Wie ist das kompatibel mit einem absoluten Rückkaufsrecht für alle Umsiedler? Das scheint mir ein bisschen schwierig zu sein, wenn ich da eine wirkliche Zerstückelung des Ortes habe. Der eine kauft zurück, der andere nicht, der dritte wieder, der vierte nicht. Das ist genau das, Frau Renz, was Sie auch gesagt haben. Und da bitte ich intensiv darüber nachzudenken, was man wirklich will. Will man Orte, die man zukunftsträchtig aufbaut, oder möchte man einfach Wohnorte, in denen es, sag ich nicht ganz so wie bisher, aber doch so weitergeht wie bisher. Da muss man einfach drüber nachdenken. Ich glaube, wir wollen im Morsch nicht eher in die Richtung Ort der Zukunft gehen. Das ist auch so geplant. Aber das sind zwei Dinge, die man miteinander auf die Waagschale werfen muss und darüber nachdenken muss.
Das war auch am Mittwoch genau das Thema, was Sie ansprachen. Und da gab es auch viele interessante Beiträge zu. Das sollten Sie auch so nochmal ganz konkret festhalten. Jetzt sind wir hier noch, Christine, hier Sie genau, und dann Sie hier vorne. Und dann würde ich Frau Renz bitten, auf die fachlichen Punkte einzugehen und dann Frau Neubauer auf die politische Einordnung auch. Bitte schön.
Also, mein Name ist Sabine Heulax und ich komme auch aus Vorarlberg. Und mich würde einfach mal interessieren, die letzte Landentscheidung, die hat ja eigentlich links festgezurrt. Also die hat ja alles offen gelassen, sag ich mal. Da waren super viele Themen, die haben sich die Finger wund geschrieben als Bürger. Deshalb ihre Methode in allen Ehren, aber ganz ehrlich, da kommt doch jetzt auch die Wende genau dasselbe, was vor 2 Jahren doch wir alles auch schon gemacht haben. Es hat sich ja nichts verändert. Die Belastungen sind dieselben, die Probleme sind dieselben. Natürlich sind durch die Rettung der Orte ein paar Sachen dazugekommen, die sehe ich schon ein, die können auch von mir aus da wieder drauf. Aber ist es jetzt die einzige Beteiligung von Bürgern? Weil ich habe gehört, dieses Mal soll es ja nicht so eine ausführliche Beteiligung der Bürger geben wie seinerzeit. Ist jetzt meine Möglichkeit die einzige, wenn ich jetzt hier auf Pinwände was schreibe, weil ich ja vor 2 Jahren nicht schon drauf geschrieben habe? Also man kann doch ganz viel von vor 2 Jahren jetzt auch nehmen, weil sich da nichts geändert hat.
Und noch Sie und dann kommt Frau Dr. Renz und dann Frau Neubauer.
Mein Name ist Jürgen Gerber, ich bin ehemaliger Umsiedler aus Moschenich und wir haben 2018, nachdem wir unser Haus verlassen haben, sofort an RWE-Schen, wie der Herr Kammerberg auch, haben darum gebeten, ob man unser Haus nicht zurückkaufen kann. So, seitdem werden wir quasi ja, auf Bitten und Drängen über nichts informiert, von keinem informiert. Nur wenn man 7-mal irgendwo anruft, irgendwo hinfährt, dann kriegt man eine Antwort. Aber die Frage bleibt halt einfach, wie wird damit umgegangen mit Leuten, die zurück wollen? Und ehrlich gesagt, die Gemeinde sagt natürlich, also bei uns ist es ja merzlich, da entscheidet praktisch 3 andere Ortschaften in dem Gemeinderat darüber, was mit 140 Anwesen in Moschenich passiert. So, und es gibt halt Rückkaufswillige auch in Moschenich noch mehr und die werden einfach auch weggelassen. Wir hatten auch schon zu dem Thema angeboten bei der Gemeinde, ja, wir würden gerne in den Garten fliegen und haben gesagt, dann braucht die RWE das nicht zu machen, wir würden das dann auf unsere Kosten machen. Das ist also alles abgelehnt worden. Also da sage ich auch ganz einfach, der Herr Kammerberg auch sagt, ja, man kann ja auch die Häuser vermieten, sie vergammeln nicht, RWE behält hier quasi ihren Wert und man kann auch nachher den Wert den Leuten vielleicht auch bewohnbare Häuser zurückgeben und nicht warten, bis dann eins nach dem anderen hier vergammelt ist und sagt, dann, glaub, jetzt hat man das abgerissen und das passt dann nachher nicht mehr. Wir sprechen schon seit 4 Jahren davon, dass man eine Abfrage macht, wer will also wirklich zurück. Und das ist also bis zum heutigen Tag nicht gemacht worden. Und mir sagt, zuerst wird das Konzept erarbeitet und dann wird praktisch gefragt, wer will zurück.
Also Sie sehen auch ein bisschen die Zeit davon laufen, wie Sie das auch gesagt haben.
Ja, das ist so.
Okay, vielen Dank. Okay, dann ganz schnell kurz, damit wir noch.
Eine Frage wäre für mich auch noch: Wie ist das mit diesen Ewigkeitsschäden bei der RWE? Also, wir sind praktisch ja nicht mit dem Ort mitgegangen und sind an einen anderen Ort gegangen und haben jetzt am anderen Ort praktisch an dem Haus, was wir gekauft haben, auch Bergschäden. Beziehungsweise betrifft es das Grundwasserabsenken insofern, dass wir praktisch keinen Brunnen haben und wir haben noch ungefähr 1 Meter Wasser über der Pumpe und dann sitzen wir im Trockenen. Wie gehen wir damit um, wenn wir trocken sitzen und haben kein Wasser mehr? Warum wir RWE absenken?
Okay, vielen Dank. Fachliche Fragen sind vielleicht. Mit Blick auf die Leitentscheidung, ist das Gegenstand zum Beispiel oder nicht, wenn wir antworten können, Frau Dr. Renz.
Also, der Tagebau hat natürlich eine ganze Menge Auswirkungen. Wenn man Tagebauanlieger war oder wenn man Bergschäden hat, die nie leicht hinzunehmen sind und mit denen umzugehen auch nicht so leicht sind, Aber das werden wir, dafür gibt es Regeln, die vielleicht im Einzelfall aus Ihrer Sicht oder aus der individuellen Perspektive nicht ausreichend sind. Aber es ist Bundesemissionsschutz und Bergrecht. Beides würde ich zumindest jetzt eigentlich nicht als Thema der Leitentscheidung sehen, weil dafür müssen Bundesgesetze zum Teil geändert werden, die Beweislastumkehr, die große Problematik der Tagebau mit seinen wasserwirtschaftlichen Auswirkungen, mit allem, wird uns ja noch weit über 100 Jahre beschäftigen. Dafür nach dem Bundesrecht Bergrecht hat der Bergbau keine Rückstellung.
Also Sie auch?
Ja, also vielleicht nicht mich persönlich, weil ich nicht da wohne, aber es ist unser NRW, also jedes geht auch über Erkelenz hinaus. Ja. Es ist ein großes Thema, was uns alle noch lange beschäftigen wird und wir haben dafür jetzt Rückstellung beim Bergbautreibenden und natürlich gibt es Überlegungen, ob das alleine eine Lösung ist für die nächsten 200 oder 100 Jahre. Aber das wird nach der Leitentscheidung angegangen sein. Das würde uns jetzt, das ist ein großes Thema für Nordrhein-Westfalen, würde uns aber sicher in der Leitentscheidung, wenn wir sie im Sommer fertig haben wollen, wenn wir das nicht so schnell lässt sich das nicht lösen. Das ist nochmal ein eigener großer Komplex.
Welche weiteren Punkte haben Sie noch auf Ihrer Karte, die Sie noch beantworten wollen? Also es gab ja noch diesen Konflikt zwischen Zukunftsdörfer und Rückkaufrecht, und das ist ja auch nicht ein Konflikt, den hatten Sie vorhin auch schon angesprochen. Der ist aber explizit Gegenstand der Leitentscheidung, richtig?
Das auf jeden Fall. Dazwischen, zwischen beiden, eine Weiterentwicklung der Orte, wie es eben ja auch die dafür gewählten Gemeinderäte oder ihr Stadtrat, die ja auch Verantwortung tragen für ihre Stadt, und denen, die individuell zurück wollen, dazwischen einen guten Kompromiss zu finden, das wird die große Kunst sein. Eine Entscheidung darüber, wohin sich die Dörfer entwickeln, lässt sich ja auch nicht innerhalb von 3 Monaten treffen. Also gerade in Morschenich, wo man das ja beobachten kann, es dauert doch eine ganze Weile, bis in so einer Kommune, in der Stadt oder auch bei Ihnen, bis die Entscheidung darüber, wo es wirklich hingehen soll, wirklich bei allen reift. Das lässt Sie natürlich ganz ungeduldig mit Ihrem Haus zurück. Das ist ganz klar, dieses Spannungsfeld. Aber eine ganz einfache Lösung heute hätte ich jetzt nicht dafür. Aber das gilt es in der Leitentscheidung klug, zumindest den Lösungsweg aufzuzeigen.
Vielen Dank. Frau Minister, ich gebe Ihnen das Mikro. Sie kommen.
Ich muss mal kurz fragen, wenn es was kann. Also vielen Dank, Frau Renz. Ich will vielleicht damit einsteigen, dass ich Danke sagen will an alle, die sich hier konstruktiv und auch emotional eingebracht haben. Und dass ich es gut finde, wenn man respektvoll bei Aussagen einer Frau, der man, glaube ich, alles vorwerfen kann, aber nicht, dass sie nicht das Möglichste versucht, rauszuholen für die Menschen vor Ort. Dass man da ich fand Ihren emotionalen Ausbruch total nachvollziehbar. Ich will Ihnen das explizit sagen. Aber der ist Ihnen zugestanden. Und trotzdem merken Sie und haben Sie ja auch gemerkt, wie hier Mitbürgerinnen und Mitbürger sitzen, die sagen, das ist dein Punkt, wir haben auch Punkte. Und jetzt stellen Sie sich vor, wenn man sich denkt, Mann, ich war so häufig in dieser Region. Ich habe so häufig mit den Menschen vor Ort gesprochen. Und mir ist so klar geworden, ich sage es mal, wie es ist, in Tradition eines Landesverbands der Grünen, der diese Braunkohlepolitik für Klimaschutz betrieben hat, Ausrufezeichen, und das weiterhin tut, aber der das immer, immer entlang dessen entschieden hat, für die Menschen was zu erreichen. Und deswegen war diese Chance, die wir nutzen konnten mit der Verständigung, eine, die ich gerne gegriffen habe, eine, wo ich mit den Konsequenzen, die daraus folgen, trotzdem in den Spiegel gucken kann. Ich weiß, dass dieses zusätzliche Verbrennen von Braunkohle gerade fürs Klima nicht gut ist. Da muss mir keiner erklären, was Klimaschutzpolitik bedeutet und was das Beste fürs Klima wäre. Aber ich weiß genauso, wie wichtig es ist, dass wir Energieversorgungssicherheit dafür haben, dass wir hier Arbeitsplätze erhalten können, auf den Biobauernhöfen, auf den Fahrradwerkstätten, in der Chemieindustrie, in den Wohnungen und Häusern der Menschen, die sich leisten können sollen, mit Energie versorgt zu werden. Deswegen, weil sich in der Vergangenheit Politik falsch entschieden hat, Fehler gemacht hat, sich auf künstlich vergünstigtes russisches Gas eingelassen hat. Deswegen mussten wir so schnell wie möglich ohne dieses russische Gas auskommen. Während wir hier miteinander streiten, und das ist gut, dass wir es tun, fallen gerade auf die Menschen in der Ukraine Bomben. Das ist die Realität, in der wir sind, in der diese Entscheidung im letzten Jahr getroffen wurde. Und dass es gelungen ist, 8 Jahre vorzuziehen, ich habe es versucht, in meinem Eingangsstatement klarzumachen, das hat Vorteile natürlich fürs Klima. Niemand hätte die Grünen gewählt, wenn wir zum Landtagswahlkampf gesagt haben, der Kohleausstieg, das regelt übrigens der Markt. Da müssen wir uns nicht drum kümmern, der Markt regelt alles. Richtig ist es, von Politikerinnen und Politikern zu erwarten, dass sie Rahmen setzen. Rahmen in Jahreszahlen gegossen, in Wahrwerdung von Grenzen zu Dörfern, die jetzt stehen bleiben. Das sind ja Rahmensetzungen, die Politik macht. Und dann auf der anderen Seite alles dafür zu tun, dass diese Rahmensetzung, die späteste Form der Rahmensetzung ist, durch den Ausbau erneuerbarer Energien, ist der klimaschutzpolitische Teil der Verständigung. Und um das auch zu sagen, Sie haben es angesprochen, Herr Muckel, Energieversorgung, hier wurde Energie erzeugt im Rheinischen Revier. Die gute Nachricht ist, es sind ja Kapazitäten geplant, auch in Leitungen, die genau das, was jetzt gerade produziert wird an Energie im Rheinischen Revier, durch Offshore-Windstrom nach Nordrhein-Westfalen bringen wird. Also, wir haben uns schon was dabei überlegt. Und jetzt kommen wir zu den Dingen, die es wirklich schwierig machen. 7 Jahre vorher mit Ihnen zu versuchen, die Lösung zu finden, die es am Ende dann besser machen als in der Vergangenheit. Weil ich glaube, was mir in der Versammlung jetzt klar geworden ist, anscheinend, ich gehe jetzt immer erstmal selber vor der Tür dessen, wofür ich in Verantwortung stehe, müssen wir als Land Nordrhein-Westfalen besser werden da drin, in der Frage von Umsiedlung, von Aufgaben in Umsiedlungsbeauftragung. Es gibt jetzt überhaupt nicht irgendwie Kritik an der aktuellen Umsiedlungsbeauftragten zu äußern. Aber wir brauchen offensichtlich mehr andere barrierefreie Möglichkeiten, dass sie sich einbringen können, immer wieder, weil es um sie geht. Und wir brauchen deswegen, vielen Dank für den Hinweis an die hier nicht so zahlreich vertretenen, also eigentlich kaum vertretenen jungen Menschen. Ich finde ja, ich würde gerne mit denen, die hier leben und noch nicht so alt sind wie ich, sondern jünger, ich würde gerne mit denen reden, mit Schülerinnen, mit Auszubildenden, mit wer hier lebt und, was weiß ich, unter 30 ist, auch sagen, so bringt ihr euch bitte in diesen Prozess ein. Weil die Menschen auf einer Versammlung haben gesagt, das wäre für sie wichtig, dass die jungen Menschen auch hier eine Zukunft finden und sich einbringen können. Ich habe wahrgenommen, dass es den Bedarf gibt, nicht in einer Versammlung zu versuchen, alle Fragen hier jetzt zu diskutieren, sondern dass wir mitnehmen, und deswegen muss ich gerade mit Frau Renz sprechen, in Kauf nehmend, dass unser Zeitplan dadurch nicht zu halten ist, vor der Sommerpause die Leitentscheidung fertig zu haben, aber weil es einen großen Bedarf gibt, weil es vielleicht gut ist, nicht vielleicht, sondern weil es gut ist, zu versuchen, die räumliche Situation jeweils in den Dörfern für die Dörfer aufzugreifen und unseren Prozess dessen, wo sie mitreden können, in Veranstaltungen nochmal sozusagen kurzfristig größer zu machen, länger zu machen, mehr Möglichkeiten für sie zu bieten, weil es mir nicht darum geht, Beteiligung vorzugaukeln, weil dann können wir es auch lassen. Deswegen kommen wir da kurzfristig mit einem Angebot auf sie zu. Wir reden nicht nur davon, dass wir ihre Aspekte mitnehmen wollen. Jetzt komme ich zu der Frage, der Formulierung aus der politischen Verständigung, dass die Interessen derer, die ihre Grundstücke sozusagen verkauft haben, von besonderer Bedeutung sind. Ja, genau das soll ja in dieser Leitentscheidung drinstehen. Die Kriterien, die herrschen müssen, damit es möglich ist, Das ist ja genau das, was wir rausfinden wollen. Deswegen habe ich zu Beginn gesagt, bringen Sie sich so konkret wie möglich ein, was sind Bedingungen, die Sie einfordern für diese Möglichkeit, in ein Rückkaufgeschehen einzutreten. Genau das ist ja, was in der Leitentscheidung formuliert werden soll.
Aber das Eckpunktpapier gibt es doch.
Ja.
Ich will auch jetzt nicht nochmal sagen, lesen Sie bitte das Eckpunktpapier und bringen Sie das in die Leitentscheidung. Bringen Sie das in die Leitentscheidung rein?
Das habe ich doch gerade gesagt.
Es ist aber deutlich, dass wir nicht gehen und davor, dass das auch so reinkommt für uns alle in der Leitentscheidung.
Also mir geht es darum, dass wir das, was in der Leitentscheidung steht, was in der Verständigung steht, so in die Leitentscheidung schreiben, dass wir Ihre Interessen so treffgenau wie möglich finden. So, weil da steht ja ein relativ abstrakter Satz drin. Und jetzt geht es ja darum, was sind das die Kriterien, die Sie haben wollen? Und die aufzugreifen und dann zu sagen, und wie packen wir die jetzt in die Leitentscheidung? Das ist das. Es wäre leichter für uns, wir würden sagen, so interessant, was Sie zu sagen haben. Wir haben ja in der Verständigung was stehen. Deswegen reden wir ja. Deswegen ist das der Punkt. Sie bringen Ihre Bedingungen sozusagen ein. Ich gucke mal, was ich noch Dringendes sagen wollte. Ich finde, danke für den Hinweis, Sie haben es gemacht. Und ich finde, da passt auch die Frage Grünschnitt oder wie auch immer man das dann jetzt nennt, was ich war, nicht in Kreinberg die letzten Monate, auch nicht in Oberunterwestrich oder Kuckum oder Berberat. Aber ich finde, Sie haben einen total wichtigen Punkt angesprochen, der neben der Leitentscheidung einer ist, der für Sie ja wichtig ist. Was passiert jetzt eigentlich bis 2030? Und kriegen wir den an irgendeiner Stelle organisiert, geregelt, fällt uns was ein, wenn es nicht die Leitentscheidung ist, dass es trotzdem was gibt, wo Ihre Lebensalltage anders stattfinden können in einem Zusammenspiel, solange noch Braunkohle gewonnen wird, als es im Moment der Fall ist. Deswegen vielen Dank für den Hinweis. Ich finde, das ist ja nicht Sonstiges, sondern eigentlich irgendwie Lebensalltägliches. Deswegen war das wirklich wichtig und hatte ich so auch gar nicht ganz konkret jetzt mit auf dem Schirm. Letzter Punkt, die weitere Veranstaltung habe ich gesagt. Die Reserve und die räumliche Abgrenzung, das war ja auch ein Thema. Vereinbart ist, dass mögliche Nutzungsnotwendigkeiten einer Reserve erstens 2026 entschieden werden, ob auf diese Reserve zugegriffen werden muss oder nicht. Und dass zweitens diese Reserve in den Grenzen der 280 Millionen Tonnen, die jetzt noch rausgenommen werden können, rausgenommen werden. So, das heißt, die Reserve wird keine Auswirkung auf die Tagebauführung haben im Sinne eines größeren Abräumens, sondern die wird in den Grenzen dieser weniger 280 Millionen Tonnen stattfinden. Das waren meine Punkte.
Vielen Dank, Frau Neubauer. Vielen Dank, Frau Lenz. Gibt es noch eine offene Karte? Elena und Laura, habt ihr noch einen Punkt, den wir beantworten müssen? Wir checken gerade, dann machen wir hier weiter.
Also ich würde jetzt gerade noch mal kurz zusammenfassen, also unter Vorbehalt, das, was wir jetzt zumindest gehört haben, sind viele Karten, das sehen Sie. Also ich habe jetzt auf die Schnelle, schaue ich mir die Themen an. Also worüber wir ja eben schon gesprochen haben, ist das Thema Umgang der ganzen Umsiedlung. Wie gehen wir mit den Gebäuden um? Wie ist das möglich, wieder zurückzukehren oder auch nicht? Dieser Konflikt eventuell auf Ausrichtung auf die neuen Dörfer, Rückkaufsrecht etc. Da haben wir schon drüber gesprochen. Auch haben wir mitgenommen, dass auf die eine oder andere Art und Weise hier ein Dialog nochmal sehr stark gewünscht ist. Auch die Zielgruppen der jungen Leute, da ist Frau Neubauer auch gerade noch drauf eingegangen. So, dann haben wir ja auch darüber gesprochen, wen betrifft eigentlich das ganze Thema, wer ist jetzt hier. Wer könnte hier sein, auch vielleicht in einem zukünftigen Dialog, wer ist heute hier und auf welche räumlichen Bezüge oder wo sind die räumlichen Bezüge der Leitentscheidung. Und da war auch schon reagiert worden, also gerade jetzt, was den Fall Kerpen betrifft, in dem ja auch ein Leitentscheid gerade läuft. So, dann schaue ich gerade nochmal, was wir hier haben. Also genau, das Thema Werkbaugeschäden haben wir gerade angesprochen, dass eben das etwas ist, ein Thema, das über diese Reichweite der Leitentscheidung hinausgeht. Und jetzt hier auch das Thema Lebensqualität, genau. Da einfach nochmal zu schauen, kann man an anderer Stelle da nochmal einwirken, das zu prüfen, ist ein anderes Format. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, sind hier zwei Bereiche, oder Sie schon gesprochen haben, aber wir jetzt gerade die Antworten noch nicht auf dem grünen Zettel mitgenommen haben. Einmal tatsächlich das Thema Verkehr, verkehrliche Infrastruktur, L12 erhalten. Und das andere Thema, was angesprochen wurde, ja, der Eingriff, Flächeneingriff und Bestandsland Landwirtschaft. Also da war auch in dem Themenkomplex einfach die Frage, wie verteilt sich denn der Abbau der Kohlereserven so. Also diese zwei Punkte, da haben wir jetzt zumindest gerade noch nichts Konkretes mitgebracht.
Ja, vielleicht zur L12. Die L12 wird tatsächlich bergbaulich in Anspruch genommen. Ich denke mal nächstes Jahr.
Wir hören uns gegenseitig zu, okay? Ja. Das ist das Mindeste, was wir schaffen, und ich glaube, das ist doch. Lassen Sie bitte Frau Renz ausreden, Sie kommen auch gleich zu Wort. Ja, du kannst dich auch hier schon mal positionieren gleich für weitere Wortbeiträge.
Das ist sicher eine schwierige Entscheidung, aber es ist tatsächlich so, wenn man sich committet, dass wir im Moment Kohle brauchen zum Stromerzeugen, aktuell, dieses Mal einfach für Sie eine Sekunde mal unterstellt, dann steht die Kohle natürlich gerade da in diesem Bereich zwischen Kainberg und Holzweiler in den Mengen an, die eben jetzt ja in diesem Winter und in dem nächsten Winter sogar noch mit dem erhöhten Kohleverbrennung gegenüber früheren Jahren erforderlich ist. Eine Alternative, wie ich in Diskussionen schon mal gefragt worden bin, stattdessen zum Beispiel südlich von Holzweiler, da liegen viel dünnere Kohlelagerstätten. Also die besteht eben nicht, wenn man das akzeptiert oder mal einen Moment unterstellt, dass eine NRW oder Deutschlands Wirtschaft eben mit dieser Kohle arbeitet, dann kann die eigentlich nur da abgebaut werden in den Mengen. Und deswegen ist der geltende Betriebsstand zugelassen worden zwischen Holzweiler und Kainberg und auch in den nächsten 3 Jahren über die L12 hinaus. Es muss natürlich eine Ersatzverbindung sein. Zwischen den zwei Dörfern wollte aber auch eine direkte Verbindung, nur als eine kleinere Verbindung zwischen den beiden Dörfern, als Anwohnerstraße. Aber das ist der Grund, warum die L12 tatsächlich noch in Angriff genommen wird und nicht etwa die Kohle woanders abgebaut wird.
Vielen Dank. Ja, genau. Sie hatten sich schon ganz lange gemeldet, Sie nehmen zuerst an. Und dann machen wir hier vorne weiter und arbeiten uns nach hinten.
Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Werner Engels, ich bin hier am Stadtrat für die Bürgerpartei. Ich möchte einen Punkt hier noch aufnehmen, der gerade mehrfach angesprochen ist, und zwar Rückkaufmöglichkeiten für die Bürger. Das ist das eine, aber was passiert mit den Grundstücken, wo die Bürger nicht finanziell in der Lage oder nicht willens sind, diese Grundstücke zurückzukaufen? Da müssen wir ja berücksichtigen, dass wir als Stadt Erklenz Möglichkeiten haben, diese zu entwickeln, und da würde ich mir wünschen, dass darin in den Unterlagen steht, dass die Stadt Erklenz da den Zugriff oder jegliche Stadt den Zugriff bekommen würde und nicht RWE uns dann hinten raus durch unsere Entwicklung Probleme macht. Und jetzt zu einem Thema, Frau Dr. Wenz, wo wir uns in der letzten Leitentscheidung schon mal darüber unterhalten haben. Das war die wasserwirtschaftliche Beurteilung. Wenn ich mich mit Wasserwirtschaftlern oder Glaziologen unterhalte, sagen die mir, der Rhein 40 Jahre, herzlichen Glückwunsch, bei den Löchern funktioniert nicht. Insbesondere ist es ja nicht damit getan, diese Löcher zu füllen, sondern wir müssen uns ja bei der Größe dieser Restseen auch einfach überlegen, dass wir sehr hohe Verdunstungsraten haben. In Amerika schütten die da kleine schwarze Kügelchen drauf, um die Verdunstung einzuhüllen. Die Frage ist aber, wenn wir das als Naherholungsgebiete nehmen wollen, möchten wir das? Und dann bin ich mal an einem Punkt, den Sie gerade auch noch angesprochen haben, finanzielle Auswirkungen über die lange Laufzeit. Da habe ich damals schon zu Ihnen gesagt, wir hätten gerne als Bürgerpartei, der Rat der Stadt Erblenz ist uns da leider nicht gefolgt, dass wir eine insolvenzsichere Absicherung der Forderung hätten, wie wir es bei Atomkraftwerken oder in der Steinkohle haben. Denn alleine, wenn ich darüber nachdenke, dass wir diese Löcher entsprechend auch nachhaltig befüllen müssen und wir auch nicht wissen, wie RWE, ich sage es jetzt einfach mal so, in 100 Jahren aufgestellt ist, denn wir erleben tagtäglich, dass Firmen sich aus dem wirtschaftlichen Wettbewerb verabschieden, auch übernommen werden oder entsprechend sich freikaufen von irgendwelchen Sachen. Da sollten wir uns dann wirklich mal Gedanken machen, denn das ist gerade für die jüngeren Generationen, denn ich glaube, die meisten hier wird es nicht mehr betreffen, aber für die in 50, 100, 150 Jahren, die hier noch leben möchten, sofern es denn möglich ist, für die ist es ganz wichtig, dass der finanzielle Rahmen einfach gegeben ist. Und den sehe ich im Augenblick, obwohl ich sonst nicht auf Seiten des Staates stehe, eher beim Staat als bei den einzelnen Unternehmen. Dankeschön.
Dankeschön. Vielleicht einmal grundsätzlich vorweg. Ich glaube, mir ist das Format dieser Dialogveranstaltung noch nicht ganz klar. Es wurde jetzt mehrfach betont, Sie freuen sich über die Rückmeldungen. Dann gibt es aber auch alle Rückmeldungen über die Aussage, das geht eigentlich alles gar nicht. Dann kann man sich das Format ja sparen. Also wenn Sie jetzt sagen, bis 12 muss ja weg. Kaufoptionen geht nicht für alle. Abstände sind so, wie sie sind. Dann verstehe ich nicht, was diese Beteiligung soll, außer dass sie bei Menschen Frust erzeugen wird, die dann sagen werden, jetzt habe ich alles eingebracht, wird ja doch nicht berücksichtigt. Dann würde ich sagen, dann sparen Sie lieber so Veranstaltungen, weil dann wird die Bevölkerung ja noch saurer, wenn sie nicht ernst genommen wird in ihren Forderungen. Eben war ein großes Thema mit den Abrissen, von denen Grünflächen umgegangen wird, wird auch nicht gesagt, geht eigentlich so nicht. Dann war die Frage nach Artenschutz, da wird gesagt, ist auch nicht so wichtig. Also wenn das alles so nicht ist, dann weiß ich nicht, was die Veranstaltungen sollen. Das vielleicht mal grundsätzlich vorweg. Stellen die Fragen. Genau, einmal, es wurde in dem Koalitionsvertrag der Landesregierung auch angekündigt, es gäbe eine transparente Massenbilanzierung. Wäre jetzt ja gut für die Leitentscheidung, wird es geben. Wie wird mit Garzweiler 1 umgegangen? Ich habe eben schon mal gelesen, Garzweiler 1 soll aufgefüllt werden, vermutlich für das Industriegebiet der Stadt Jüchen. Es gibt von der Landesregierung das Gutachten AWU. Da wurde gesagt, man kann da auch eine Arschlösung draus machen, spart ca. 200 Millionen Kubikmeter Abraum. Es gibt auch andere Optionen, die man ziehen kann, wurde jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Wäre ja was, wenn man Flächen minimieren will, das war ja ein großes Ziel. Dann die Frage nach Abstand. Also RWE hat mal im Braunkohleausschuss der Stadt Erkelenz gesagt, zu einer bestimmten Straße von Keinberg halten sie nur 350 Meter ein. Was damit gilt, das gilt es nicht. Vielleicht könnte sich da auch endlich mal jemand zu positionieren, das wurde klar so gesagt. Warum gilt zu Keinberg oberwesentlich Berberat 400 Meter, zu den Höfen auch 400 Meter, zu Holzweiler 500? Scheint mir ungerecht. Warum haben wir zu Windrad 1000? Ja, dann, also so ein Bagger ist garantiert schlimmer als Windrad. Die Frage nach Bürgerbeteiligung. Oder habe ich jetzt jedenfalls nicht wahrgenommen, wäre ja auch was, was man in der Leitentscheidung mal sagen könnte. Im Zuge der Abwicklung der Braunkohle gibt es Bürgerbeteiligungsformate wie über Bürgerräte etc., kann man sich ja was überlegen. Und letzter Punkt, fände ich gut, das mal zu erwähnen, man könnte auch mal über eine Entschädigung für alle Umsiedler nachdenken, also die gegangen sind und geblieben sind, die sich das Leid jetzt angetan haben, für die Stromversorgung Deutschlands, vielleicht auch für alle Grumrandmenschen. Wäre ja eigentlich auch mal an der Zeit, dass dieses Unternehmen mal was zurückgibt, wenn es immer nur nimmt.
Jetzt hier an dem Tisch. Was mich wirklich maßlos ärgert, ist, dass die, die eigentlich Klimakatastrophe, in der wir uns bereits schon befinden, irgendwie ausblenden. Ich habe nun wirklich nicht den Eindruck, dass wir diesen Strom durch die Verstromung der Braunkohle, die ja hochgradig ineffizient ist, unglaublich viele Folgeschäden verursacht und Folgekosten und in der Summe ein Witz ist. Also sie machen heute mit Wind- und Solarenergie deutlich mehr, sind sie effizienter, machen mehr Geld. dass man das eigentlich ausblendet, das stört mich. Und es gibt massenhaft Studien, die auch sagen, nein, wir müssen diese Braunkohle nicht verbrennen. Deutschland ist nebenbei einer der größten Stromexporteure Europas und darüber bitte ich auch mal nachzudenken. Danke.
Sie noch und dann Sie hat sich auch gemeldet, richtig? Und dann, glaube ich, haben wir schon wirklich wieder viel Futter für Frau Dr. Lenz. Ich glaube, die Ministerin, bitteschön.
Mein Name ist Sonja Ritter.
Bisschen näher, so?
Ja, mein Name ist Sonja Ritter, ich komme aus Holzwölder und ich habe zwei Fragen. Zum einen ist diese Variante der S12, also der Ersatz, den ich bis jetzt wahrgenommen habe, für mich wirklich keine adäquate Lösung. Weil das ist ein Feldweg und nicht mehr. Und wenn ich mir überlege, wie viele LKWs jeden Tag bei mir in der Haustür vorbeifahren, das gibt Dauerstau und ein permanentes Stehen auf diesem Ersatzweg. Das ist halt überhaupt keine Lösung. Und die andere Frage ist, es wird die ganze Zeit darüber gesprochen, dass Menschen zurück können, die ihre Häuser verkauft haben. Ich gehe nicht davon aus, dass 100% zurückgeht, also wird es Leerstand geben. Was ist denn mit Menschen, die dahin ziehen möchten, die vorher nicht in den Orten gewohnt haben?
Ja, auch eine spannende Frage, nehmen wir auch. Kennen wir auch, Sie hatten sich, glaube ich, noch gemeldet.
Ja. Ja,
Entschuldigung. Und dann Frau Dr. Lenz.
Mein Name ist Marita Dresen, ich komme aus Kuckum und ich hätte gerne erklärt, warum dieser Umsiedlerstatus von 2028 vorgezogen werden soll, weil also mir wäre es schon wichtig, dass das erhalten bleibt, weil ich überhaupt nicht weiß, was doch in den nächsten Jahren in Deutschland passieren. Und da fände ich es schon wichtig, dass wir das auch wenigstens bis 28 die Möglichkeit haben, das noch zu entscheiden. Und ich fände auch nochmal wichtig, auf diese Bürgerbeteiligung einzugehen. Also das ist mir eigentlich bisher gar nicht drüber gesprochen worden. Das wäre doch was, was auch wirklich wichtig wäre für uns.
Für den weiteren Prozess meinen Sie vor allen Dingen richtig?
Ja.
Das ist auch das, was Sie hier meinten. Ne? Das ist eigentlich Gegenstand der Leitentscheidung. Da fangen wir doch damit an. Dann finde ich eine sehr spannende Frage und dann auf die ganzen anderen Punkte soweit.
Herr Dresen, ich glaube, durch Beteiligung hat sich jede Leitentscheidung schon etwas immer verändert. Es ist immer das Maß. Man kann sich sicher über das Maß streiten, aber es sind ja zwei Sachen, ob man sich beteiligen kann oder ob man die Entscheidung dann auch in seinem Sinne dann auch nachher verändert sieht. Aber Beteiligung und also das sehe ich auch meine persönliche Aufgabe, alle Argumente aufnehmen, darstellen. Die Entscheidung darüber trifft man dann vielleicht nicht immer so, wie der sich beteiligt hat, es wollte. Aber das muss natürlich garantiert sein. Das soll zum Beispiel durch heute. Sie hätten die Möglichkeit, sich schriftlich weiter beteiligen. Frau Ministerin Neubauer hat ja jetzt gesagt, wir werden auch noch andere Formate bringen. Das heißt, die Beteiligungsfrist wird nicht in 3 Wochen enden. Aber wir haben schon ein Postfach Landesplanung NRW, wo sich jeder schriftlich beteiligen kann. Wir nehmen alles von heute auf und es verschiebt immer die Inhalte. Vielleicht nicht immer in dem Maße, wie man das möchte. Sie haben nochmal Herr Dresen Massen angesprochen. Das ist, glaube ich, also die Verfüllmassen der Tagebaue werden die große Frage sein, die man jetzt. Wir sind ja praktisch jetzt und haben die Restlöcher da und wir schauen, wie wir überhaupt die Massen vernünftig dafür bekommen. Um eben zum Beispiel so Fragen wie das östliche Restloch, wer hier Insider ist, in dem im Bereich Garzweiler 1, wenn man die A44 nach Norden fährt, rechts davon im Osten, das wird man sicher zumindest teilweise, denke ich, sinnvoll verfüllen, damit man einfach den Abstand vom Grundwasser hält. Aber wie weit man das verfüllt, was man da macht, wie man auch zum Beispiel andere Überlegungen am Seeufer verfüllt, wie man den Selbstauftrag wählt, das sind Fragen, die noch hart gerungen werden muss. Da geht es aber um mehr als jetzt nur die Frage dieses einen östlichen Restlochs, weil die Massen wird man ja insgesamt einmal nur klug noch verwenden können und dann auch wieder herstellen, unterschiedlicher Art. Und an die Wiederherstellung, zu uns kommen ja Landwirtschaften, die natürlich hochwertige Böden sollen wiederhergestellt werden. Sie hatten den Biotop angesprochen, der macht ja mehr als Sinn, dass man das gleich, wenn man neue Landschaft gestaltet, mitdenkt. Es gibt andere Nutzungsansprüche und das wird nicht einfach sein, da einen guten Kompromiss zu finden. Und da gehört natürlich die Frage auch zu, was passiert mit diesem riesigen Raum, wie stellt man den wieder her? Ich hatte hatte noch mal die Frage Umsiedler, Frau Dresen. Ja, ich glaube, das ist auch eine nicht einfach zu lösende Frage, wie früh oder wie spät man Umsiedlung beendet. Das ist zum Glück in Morschen nicht automatisch, da läuft das formale Verfahren 24 aus. Nächstes Jahr ist 24, da fällt das zusammen. Hier ist aber in Erkelenz, wir sind jetzt bei 23 und bis 28 ist natürlich sehr lange. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Stimmen gibt, die sagen, irgendwann ist Zeit für Neuanfang. Und dazwischen, zwischen diesem, wir sagen, das war jetzt die Umsiedlung, wir fangen neu an, und Ihrem Wunsch, den ich auch nachvollziehen kann, ich will die ganze Zeit in dieser Ungewissheit haben und will noch einfach ein paar Jahre die Möglichkeit haben, für mich in Ruhe zu entscheiden. Dazwischen muss dann der Spagat gefunden werden. Aber es ist auch ein Thema, was wir am Ende dieser Leitentscheidung lösen wollen, weil es ist ja ein formales Verfahren. Wir müssen noch eine formale Lösung finden, das irgendwann zu beenden oder eben eine vernünftige Form zu kriegen. Dann hatte ich noch die L12 als Ersatzweg. Für die L12 muss es natürlich eine richtige Umfahrung geben. Die muss der Landesbetrieb Straße NRW herstellen. Die wird aber, Herr Muffel weiß es besser, einen Umweg bedeuten. Das wird, glaube ich, über... Ja. Aber ich möchte nur, das andere ist dann eben diese kleine Verbindung, die die beiden Dörfer erhalten soll. Aber das ist natürlich nicht die, wo dann LKWs herfahren sollen, sondern zwischen den beiden Dörfern der Pendel verkehrt.
Genau. Frau Ritter, glaube ich, der Name, Sie haben ja vollkommen recht. Das, was momentan vorgesehen ist, als Provisorien, ich betone ausdrücklich Provisorien über Wirtschaftswege, ist keine klassifizierte Straße, doch soll kein LKW-Verkehr drüber gehen. Wir haben es am 17. März im Braunkohleausschuss in Köln, da werden auch alle Erkelenser Vertreter auch nochmal klar Position beziehen, dass wir auch den Wunsch haben, die L5 möglichst lange offen zu halten, wir genau nochmal die Frage stellen, warum muss sie jetzt schon in diesem Hauptbetriebsplan, der glaube ich, schon gekappt werden, geht das nicht später? Wir wollen die Frage einfach nochmal gestellt haben, damit wir auch den Bürgermeister das mit drei Sätzen verständlich beantworten kann. Und wenn dem so ist, dass sie in diesem Jahr gekappt wird, gibt es nur die Möglichkeit über Wirtschaftswege für den lokalen Binnenverkehr. Da kommt ein Schild hin, landwirtschaftlicher Verkehr frei, anliegerfrei. Für die Holzwalerinnen und Holzwaler in Richtung Norden in die fünf Dörfer und Umwelt zu fahren. Kein Ersatzverkehr, kein Verkehr, Lkw-Verkehr für eine vielleicht irgendwann wieder gesperrte A44N. Das werden wir beobachten mit der Polizei zusammen, wie ja die Verkehrsmenge sein wird und wie Geschwindigkeit sein wird. Aber wir haben nicht die Möglichkeit, wenn die L12 gekappt wird, wird man nur über Wirtschaftswege, und da gibt es auch noch über den Wunsch, das auch abgestuft. Es gibt ja noch zwei Wege, dass man zuerst die nördliche und später dann die südöstlichere Verbindung nimmt. Aber nochmal, es sind Provisorien, es ist kein Ersatz für die L12.
Okay, vielen Dank. So, ich gucke jetzt mal auf die Uhr von Norden, die Sie haben 17.30 Uhr Zeit, richtig? Ja.
Die Frage stelle ich mir vor, dass es mehr Veranstaltungen dieser Art geben wird, oder war es passiert? Wenn ich danach schon eine E-Mail-Adresse
Die
Ministerin sagte eben schon salopp, dass das nochmal kommt, genau zugehört.
Nee, das hat sie nicht salopp gesagt, sondern sie hat Ihnen zugesichert, dass, also jetzt mal offen gesprochen, ja. Sie werden sich wundern, aber ich würde sagen, das ist eine gute Veranstaltung heute, weil Sie mal irgendwie Dampf ablassen können. Das gehört dazu. Vielen Dank dafür. Solange das alles auf einem bestimmten Respektniveau läuft, vor allem gegenüber den Mitarbeiterinnen meines Ministeriums, alles wunderbar. Ich habe Ihnen zugesichert, dass wir in Kauf nehmen, mit der Leitentscheidung dann erst nach den Sommerferien quasi zum Ende zu kommen, dass wir kurzfristig Veranstaltungsangebote machen werden, die das, was Sie an Wünschen artikuliert haben, wie Sie glauben, Beteiligung besser laufen kann, wer heute nicht hier ist, dass wir zusätzliche Angebote machen. Wenn ich mich missverständlich ausgedrückt habe vorher in meiner Ausführung, habe ich es damit jetzt nochmal klargestellt.
Vielen Dank. Die Frau Ministerin schreibt noch mit, Sie müssen 17.30 Uhr zum nächsten Termin. Wir machen ja mit dem Tisch weiter. Wir machen es jetzt so, dass wir jetzt uns hier sukzessive bis zu Ihnen vorarbeiten. Ja? Bitte? Wir haben uns ja dafür entschieden, dass wir in diesem Format weitermachen. Wir können, wenn Sie auch mögen, jetzt auch in die Kleingruppen gehen und dort weiter diskutieren. Aber ich glaube, ich habe hier sicher das Bedürfnis, haben wir den Tisch hier schon, nee, da sind wir noch nicht, da müssen wir noch mit dem weitermachen. Ja. Wir machen das, bis wir durch sind. Oder, Frau Heinz?
Ja.
Wir hören die vorher auf.
Ich habe mal kurz den Tisch nach rechts drüber gewechselt. Hallo alle zusammen. Ich habe ein ganz wichtiges Thema, darum zeige ich auch schon 5 Minuten auf. Mir fehlt erstmal Danke an alle, die den Kohleausstieg bewirkt haben. Ob das die Politik war, die ihn kräftig bekämpft haben. Herzlichen Dank von meiner Seite. Mein Name ist Christoph Splinter, ich komme aus Märzen. Bei uns ist umgesiedelt worden, es hat viel Leid gegeben. Und darum habe ich mich über die Ansage von Ihnen, Frau Ministerin, sehr gefreut, dass Sie signalisieren, die Menschen hier nicht allein zu lassen. Und dann kam aus dem hinteren Bereich von unserer Jugend der Hinweis, meine Tochter ist 17, darum kann ich den Hinweis sehr gut verstehen, lassen wir in die Zukunft schauen. Und darum fehlt mir neben diesen sehr ansprechenden Entscheidungssätzen ein elementarer Entscheidungssatz, der in die Zukunft weist. Und das ist das Thema Strukturwandel. Den dürfen wir nicht erst in 7 Jahren tun, wir müssen jetzt beginnen. Warum? Zwischenzeitlich laufen raumordnerisch tiefgreifende Baumaßnahmen ab. Zum Beispiel wird eine Höchstspannungsleitung neu gebaut bei uns in Märzenich von Oberzieh nach Blazheim. Gehe ich jetzt nicht tiefer darauf ein, ich will die Zeit Ihnen lassen, aber ich werde dazu an Sie, Frau Dr. Renz, schreiben. Da sind wir ganz intensiv fachlich unterwegs in Märzenich. Aber wie gesagt, für mich ganz wichtig für die Zukunft, für unsere Jugend, aber auch für unsere Älteren, bitte, ich würde mich riesig freuen über den Entscheidungssatz 5, der da heißt Strukturwandel. Schönen Dank an alle.
Vielen Dank. Ja, dann gehen wir dann hinten weiter. Kurz hier mal mit der Anzeige, ich bin mit dem Computer, mit dem Laptop über ein, vielleicht kann das jemand mal fotografieren. Bitte schön, ja. Okay, dann gehen wir jetzt an diesen Tisch und fangen von hinten nach vorne an, weil wir vorhin ganz hier am Anfang auch gestartet haben. Okay, wer hat sich jetzt noch weiter von Ihnen gemeldet? Doch, da ist noch eine Meldung. Genau, dort hinten, genau, Sie sind dran. Für ihn hier vorne kommen wir dann gleich. Ja. Bitte schön.
Ich hatte in der Vergangenheit mit dem Strukturwandel im Ruhrgebiet zu tun, deswegen bin ich bei dem Stichwort Strukturwandel hellhörig und habe die Frage, weil ich es tatsächlich nicht verstehe, wie hängt der Leitplan mit dem laufenden Strukturpolitik zusammen? Es gibt die Zukunftsagentur Rheinisches Revier, die macht kommenden Samstag eine Veranstaltung Innovation Valley Dachzweiler. Da sind die Wirtschaftsförderungsämter beteiligt, verschiedener Kommunen dieser Region. Also da passiert ja schon einiges, jetzt nicht nur für Dachzweiler, auch für Inken, für andere. Da wird ja schon geplant, wie das mit der Wirtschaft weitergehen soll. Und die Wirtschaft wird einen Raumnutzung und Flächennutzungsbedarf haben. Flächennutzung haben wir jetzt hier in der Planung diskutiert. Ich verstehe aber den Zusammenhang nicht. Es gibt für mich jetzt den Elefanten, den Unsichtbaren im Raum, das ist die RWE, als Machtfaktor, an dem wir die meisten, die hier sitzen, sich abgearbeitet haben in den letzten Jahren. Und wo ich nicht weiß, welchen Einfluss die Regierung gedenkt zu nehmen, um auch RWE im Verhalten zu stoppen, was oft über Kommunen hinweg geht und die Bevölkerung, das wissen wir ja. Und das andere ist aber tatsächlich nochmal Stichwort Strukturpolitik. Wie verbindet sich das, was die Zukunftsagentur jetzt mit ihren Partnern plant, mit dem Leitplan? Ich habe dann nochmal geguckt, mit wem kooperiert die Zukunftsagentur, wer ist da beteiligt, da ist der NABU im Aufsichtsrat vertreten. Sonst ist da weit und breit keine Umweltorganisation repräsentiert, firmiert auch nicht unter den Partnerorganisationen. Ich sehe auch nicht, wo sonst Expertise eingebunden wäre von umweltpolitischer Art. Ich hätte da gerne noch mal eine Erklärung zu.
Danke schön.
ganz gut. Im Vorwesten, ich habe ein paar Jahrzehnte Landschaftsplanung gemacht und weiß, was Leute in Landschaften bewegt und habe auch viel einstecken müssen, aber auch viel ausgeteilt. Mir ist hier in der ganzen Gegend ein Suspekt. Ich meine, wir stehen hier an einer ökologischen Restaurant. Das heißt, hier wird viel Fördermittel akquiriert, hier werden einige Taschen richtig voll gemacht. Also ich würde auch sagen, die Mannheimer Bucht muss man lassen, damit die Landwirte einen Urboden haben, der neue Landwirt. Und was mir hier fehlt, ist der Mut zur Natur. Die Biodiversität ist kontra Dorfhäfen und Silent Air Taxi. Brauchen wir sowas? Ne? Also ich brauche kein Silent Air Taxi. Ich fahre mit Busbahn oder mit dem Auto. Fliegen muss ja nicht sein. Die Naturschutzverbände haben Ende Januar ein 10-Punkte-Programm oder 10 Punkte rausgebracht. Ich würde gerne wissen, ob die Ministerin Neubauer diese 10 Punkte kennt und auch die Verwendet. Wir würden sie gerne mal Ihnen vorstellen, wenn Sie es noch nicht verinnerlicht haben. Wir haben auch, was den Tagebau Inken 1 oder 2 anbetrifft, mit vielen Naturschutzorganisationen auch über Kommunalgrenzen hinweg Vorschläge gemacht. Meistens ist das so, dass RWE die wegwischt, weil sie sagen, nö, da wird zugekippt und fertig. Ne? Da ist der Plan, der ist ganz einfach. Wir haben viele Vorschläge, wo RWE Massen einsparen kann und der Ökologie was gibt. Ich würde gerne wissen, ob das Land NRW oder die Bezirksregierung, früher gab es ein Amt für Agrarordnung, haben sie eingestampft, halt macht die Bezirksregierung das mehr schlecht als recht, muss ich sagen. Kann denn jetzt auch eine Bezirksregierung mal hingehen und aus dem revolvierenden Fonds Grunderwerb machen, vielleicht sogar Grunderwerb von den Flächen, die Menschen zurückgeben sollen. Das würde ich sehr anregen, dass sich das Ministerium auch Bezirksregierung mal in den Grunderwerb einmischen und vielleicht für die Kommunen Vorkaufsrecht ausüben. Ja.
Das hatten wir, glaube ich, eben auch noch. Sollen wir erstmal eine Beantwortungsrunde machen und dann arbeiten wir uns bis versprochen bis hier vorne durch. Ja? Dann haben wir eine Großrunde gemacht, Frau Dr. Ja.
Ich wollte erst die Schnittstelle Strukturwandel und Leitentscheidung. Strukturwandel und Leitentscheidung haben natürlich viel miteinander zu tun, ganz viele Schnittstellen. Leitentscheidung ist im Grunde nach die Flächenfrage, vor allen Dingen auf die Tagebauer kapriziert. Und Strukturwandel ist natürlich noch viel mehr. Wie kriegen wir die Wirtschaft umgestellt, diese Transformation von jetzt auf Kohle basiert und auf eine ganz andere. Es gibt ganz viele Schnittstellen und Überschneidungen, aber die komplizierten Fragen an den Tagebauern selber, mit dieser Wasserwirtschaft der Böschung rechtfertigen es doch in einem Paket zu machen und die Schnittstellen wohnkompatibel zu halten. Zum Beispiel Übergangsgeld für ausscheidende Arbeitnehmer sind wieder ganz andere Fragen. Würden wir alles zusammenpacken, würden wir uns, glaube ich, hier auch übernehmen. Dann hätte man so ein Riesenpaket. Aber so wie Sie sagen, man muss es immer zusammendenken. Okay, aber man kann es nicht als zwei völlig getrennte Sachen im Kopf behalten. Die Rolle RWE haben Sie angesprochen. RWE spielt sicher eine große Rolle als Grundstückseigentümer, als Tagebautreibender. Aber natürlich gilt ganz klar das Primat der Politik, ohne Frage. Also man wird sich mit der
Wir lachen uns nicht gegenseitig aus, okay?
Ja, das würde ich nicht sagen. Müll, auch Politik kann sich so und so entscheiden und vielleicht nicht immer.
Bitte lassen Sie mich, Frau Dr. Renzin, ausreden, sie hat Ihnen eben auch zugehört. Wir machen das schön.
Es gilt auf jeden Fall auch für die Zukunft. Man wird sich natürlich mit einem großen Grundstückseigentümer oder auch zum Beispiel Bagger, die den Tagebau rekultivieren, die hat halt nur das Unternehmen ernsthaft unterhalten müssen. Aber die Entscheidung behält die Politik doch für sich vor, auf jeden Fall. Dann haben Sie angesprochen den revolvierenden Grundstücksfonds. Das finde ich eine sehr gute Anregung, weil tatsächlich ist die überhaupt an Grundstücke zu bekommen, ist in ganz Nordrhein-Westfalen inzwischen ein Riesenproblem. Wenn Kommunen was realisieren wollen, wenn aber erst recht natürlich auch hier strukturwirksame Projekte verwirklicht werden können, das ist eine wirklich schwierige Frage und tatsächlich überlegen wir auch innerhalb der Ministerien schon länger, ob wir sowas nicht aufsetzen müssen.
also sogar fast schon unabhängig von der Frage, ob nur fürs Rheinische Revier, aber das ist natürlich auch ein ganz großes Projekt, dass man so ein Grundstücksfonds, manche Kommunen haben das ja so ein bisschen überhaupt mal aufgesetzt, hat ans Laufen bekommen hat. Also kann ich sicher nicht zusagen, aber der Gedanke ist wirklich ein ganz wichtiger.
Haben wir den festgehalten? Ist festgehalten? Dann gab es noch das 10-Punkte-Programm, das ja bekannt ist.
Das, natürlich kenne ich das. Also, Frau Minister, Sie kennen das auch.
Jeder von uns kennt das. Ja. Ich hatte gestern just noch mit unter anderem Dirk Janssen vom BUND und Vertretern weiterer Umweltverbände einen Austausch dazu. Deswegen, ja, natürlich kenne ich es. Danke.
Okay, vielen Dank. Dann machen wir jetzt hier in dem vorderen Teil des Tisches und dann bis hier vorne zu Ihnen. Sie hatten es ja auch gemerkt, richtig? Welche Frage war das? Entschuldigung, Sie kriegen das Mikro? Ach ja, stimmt, genau. Das, danke, vielen Dank.
Ja, es ist so ein bisschen thematisch unterschiedlich mit ganz vielen Schnittstellen. Also hier geht es auch um die Umgestaltung der Tagebau, um also Flächenfragen. Beim Strukturwandel geht es um viel mehr, aber es muss natürlich genau fein aufeinander abgestimmt sein. Die vielen Schnittstellen, man muss immer beides im Blick haben. Bei uns passt es jetzt, weil wir beides im Ministerium haben. Aber ich finde, dass die komplizierten Fragen allein um diese Tagebaurekultivierung auch eine eigene Behandlung verdienen, aber immer mitgedacht mit dem Strukturwandel.
Okay, vielen Dank. Dann melden Sie nochmal auf, bitteschön, hier vorne.
Mein Name ist Janne Kleber, ich komme aus Kuckum, ich bin Umsiedlerin. Ich wohne derzeit noch in Kuckum, werde aber in den nächsten Monaten nach Neu-Kuckum umsiedeln. Es wurde uns Umsiedler immer gesagt, Umsiedlungen sind sozialverträglich. Die Sozialverträglichkeit ist das, was sehr gelitten hat, überhaupt nicht erfüllt wurde. Sie sprechen jetzt von Rückkauf von Häusern. Ich würde mein Haus vielleicht zurückkaufen wollen, aber von welchem Geld? Ich habe in Neu-Kuckum neu gebaut. Ich würde mein Haus zurücknehmen als Entschädigung für all das Leid, was mir und meiner Familie angetan wurde. Fordere ich die Landesregierung auf, Frau Neubauer, Sie haben mal gesagt, 500 Menschen können in ihren Orten wohnen bleiben. Wo sind die 500 Menschen? Es gibt in den Umsiedlungsdörfern keine 500 Menschen. Auch gab es die im Oktober nicht, als dieser Satz fiel. Die Zahlen, die hier immer verbreitet werden in den Medien, das sind Zahlen, die nicht bereinigt sind. Es sind in den Dörfern, in den Umsiedlungsstandorten, in den Umsiedlungsdörfern ukrainische Flüchtlinge, beziehungsweise es waren auch Hochwassergeschädigte aufgenommen worden. Und das sind die Zahlen, die dann die 500 bringen. Aber wir sind keine 500 mehr. Zu den einzelnen Häusern nochmal. Es hat eine inoffizielle Befragung gegeben. Was möchtest du, was mit deinem Haus passiert? Das sollte die Landesregierung mitnehmen. Das sollte wirklich in den Umsiedlungsorten gemacht werden. Es sollte jede Familie gefragt werden, was möchtest du, was mit deinem alten, ehemaligen Haus passiert. Ich sage jetzt, ich möchte, dass mein Haus niedergelegt wird. Ich möchte, dass es abgerissen wird. Ich könnte es nicht ertragen, dass hier irgendjemand in mein Haus, was ich mit meinem Mann und meiner Familie gebaut habe, bewohnen wird. Ich möchte, dass die Wünsche der Umsiedler, die zum Wohl der Allgemeinheit ihre Heimat verlassen haben, ihre Häuser verlassen haben, dass diese Menschen gefragt werden, ob ich mein Haus zurückkaufen möchte oder nicht. Und dann auch entsprechend zu welchem Preis. Und wenn das nicht möglich ist, dann bitte Haus niederlegen. Und dann, so wie die Stadt Erglenz immer gesagt hat, die Flächen beanspruchen. Das ist mein Wunsch und ich sage jetzt, ich bin nicht alleine mit diesem Wunsch, dass die Häuser abgerissen werden sollen. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte wohnen bleiben. Es gibt Menschen, die sagen, das ist mir egal, was mit meinem Haus passiert. Es gibt aber auch Menschen, so wie ich, die sagen, ich möchte nicht, dass da jemand anderes einzieht, wenn ich es nicht zurückkaufen kann.
Ist angekommen, ist für mich tatsächlich auch, ich finde das sehr, sehr interessant, weil auf einer Veranstaltung am Mittwoch ist das dieser Aspekt, den habe ich nirgendwo gehört und gelesen bis jetzt. Ja, vielleicht können Sie da wieder, ich finde,
also der Wunsch ist mir schon präsent und auch nachvollziehbar, aber er stößt natürlich, das meinte ich, dieser Konflikt auf die Orte, treffen wirklich sehr verschiedene Perspektiven zu ihrer, die ich sehr gut nachvollziehen kann, aber natürlich auch der Ansatz, einen Neuanfang zu machen, die Orte neu weiterzuentwickeln zu was Neuem. Und dazwischen, zwischen diesem Spagat, da gilt es, eine kluge Lösung zu finden. Das wird nicht einfach werden. Ich glaube auch, dass auf Erkelenz da positiv eine wirkliche Aufgabe zukommt, aber es ist auch eine echte Aufgabe. Es sind schon schwierige Fragen.
Ich habe nochmal noch eine Frage, kannst du noch ein kleines Mikro, weil Sie, bitte, danke. Sie hatten vor der Umfrage gesprochen, also da gab es so, kennen Sie die?
Ich glaube, ich kenne die, ja, das ist jetzt vielleicht keine, ich weiß nicht, wie ob alle gefragt worden sind, ja, aber ich,
einmal nicht.
Einige, und natürlich sind es eine ganze Reihe, habe ich auch aus Gesprächen das Gefühl, eine ganze Reihe, die denken, es wäre besser, also wer hat das Geld, ein zweites Haus zurückzukaufen? Ich meine, also ich nicht und vielleicht viele andere auch nicht. Und dann der Wunsch, dann ist es besser, es wird abgerissen, bevor es jemand Fremdes nutzt. Das ist jetzt, stehen Sie ganz sicher nicht alleine. Das habe ich häufig gehört. Aber genauso gibt es natürlich die Wünsche, die noch Orte zu entwickeln, in unterschiedlicher Art. Und ich frage mich, entscheidet darüber nur die da wohnten? Oder ist es nicht richtig, dass ein Stadtrat, der ja auch verantwortlich ist für die gesamte Entwicklung der Stadt und eben auch dieses Gebiets, darüber nachdenkt? Das ist keine einfach zu beantwortende Frage.
Ja, ganz kurz noch, weil wir haben ja...
Ja, ganz kurz eine Rückmeldung noch zu Frau Dr. Renz. Wenn die Häuser, die abgerissen, gewünscht werden, abgerissen zu werden, wenn diese Flächen frei sind, dann kann man doch als Stadt diese Fläche für einen Neuanfang weiterverkaufen oder als RWE oder es ist ja nicht, dass durch diesen Wunsch Hausabriss, dass eine Neuentwicklung nicht stattfinden kann. Das stimmt ja nicht, weil das Grundstück ist frei.
Okay, vielen Dank. Wir haben jetzt hier noch den fast letzten Tisch. Und ich darf bitten, dass wir uns noch bis zu diesem Moment, bis wir die Entwürfe noch gut zuhören. Sie haben sich gemeldet und dann gab es hier vorne noch.
Zwei Sachen einmal ganz kurz dazu, die wir hier direkt auf den Stadion haben. Wir haben jetzt den Tagebau, wir haben alle Emissionen vom Tagebau, wir haben die Kettensägen-Terror durch die PFAS im Beauftragten von RWE. Wir hätten dann noch den Abriss der Häuser. Was möchten Sie uns denn noch antun? Sie sind jetzt umgezogen, Sie haben da die wir hier auch 40 viele Jahre gebeten haben, da zu bleiben und uns zu unterstützen. Sie wollten das nicht. Sie wollen jetzt auch noch, dass wir auch noch den Hausabriss auch noch tragen. Vielen Dank. Mehr möchte ich dazu erstmal nicht sagen. Das andere ist, es interessiert mich, es gibt hier ja Begehrlichkeiten. Und das ist nicht so, dass diese verschiedenen Prozesse, einmal diese wirtschaftlichen Entwicklungen und einmal das, was wir hier diskutieren, zwei unterschiedliche Sachen werden. Die bedingen sich auch und die haben heute Auswirkungen auf uns. Gibt es irgendwo auf einem Plan zum Beispiel ganz konkret, was beansprucht an Flächen Innovation Valley? Gibt es Schnittmengen zu unseren Dörfern? Innovation Valley sagt, der See gehört uns. 2200 Quadratmeter gehören mit in diesen Entwicklungsprozess. Dazu kommen noch eine erhebliche Anzahl an Flächen. Ist es so, dass die Flächen der Dörfer, von denen ich Ihnen anfangs gesagt habe, es werden massive Vernichtungen der Gärten jetzt schon begonnen,
sind diese Flächen mit in diesem Innovation Valley Projekt enthalten. Das heißt, das, was wir hier sehen, sind die Vorboten dessen, was kommen wird. Und vielleicht dann hat David Dresen doch recht, dass es völlig unerheblich ist, was wir hier an Wünschen haben. Ich will einfach nur wissen, gibt es einen Plan, der von diesem Zweckverband aufgestellt wird, der jetzt nicht noch vor diesem Beschluss, dass die Dörfer stehen bleiben, sondern jetzt aktuell ist, welche Flächen werden beansprucht von Begehrlichkeiten, die Innovation Valley hat? Und welche Flächen, ja, genau, ich möchte jetzt.
Okay, vielen Dank. Ich glaube, es ist viel anders.
Ja, guten Tag, mein Name ist Iris Denkler. Ich möchte eigentlich daran nochmal anknüpfen und ich finde, Sie machen hier echt einen tollen Job, formell auch als Politikerin, als Moderator und ja, als Raumplanerin, ja. Ich muss Ihnen da ein Kompliment aussprechen. Ja, ich komme jetzt aber auf die Inhalte zu sprechen. Und
ich wollte trotzdem gerne.
Ja, ja. So, okay. Und ich kann nur an jeden von Ihnen appellieren, vielleicht auch eher als Mensch. Merken Sie, ich meine, Sie merken jetzt, ja, Sie merken jetzt, wie hier mit Emotionen, ja, die Emotionen einfach hochkochen. Und das ist gut, dass dem Raum gegeben wird. Aber Ihre Verantwortung, vielleicht auch als Politikerin, ist, in 2 Jahren oder in 3 Jahren müssen diese Menschen, ja, und jetzt eben auch so, ja, die Natur, die ausgebeutet worden ist und die Menschen, die hier wirklich drunter gelitten haben, die müssen berücksichtigt werden. Ich habe gerade den Spruch noch gehört, das waren Sie, muss ich leider, ich muss mir das aufschreiben. Ja, Entscheidung behält sich die Politik vor. Ne? Das sind so Nebensätze. So. Und ich fände es schön, wenn sich diese Entscheidung eben auch so auswirken, dass die Menschen hier auch mit einbezogen werden. Und die Natur. Und warum sind hier so wenig junge Leute? Ich meine, wonach ist das die Wahl getroffen worden? So, jetzt höre ich auf. Ich bitte Sie als Person auch an unsere Artensterben und an den Klimawandel zu denken. Ja? Und vielleicht auch aus der Rolle, in der Sie natürlich funktionieren müssen. Vielleicht auch mal aussteigen.
Drei Wortbeiträge, die wir jetzt auch noch zusammen sammeln und dann. Bitte schön.
Ja, ich würde auch noch mal gerne auf diese Entgrünung in Kallenberg zurückkommen, weil ich mich frage, ich finde das gut, dass Sie jetzt gesagt haben, die Rückkäufer, die das gerne möchten, die werden berücksichtigt in der Leitentscheidung, aber es kann ja nicht sein, dass RWE sich da jetzt austoben darf und die kaufen am Ende eine Wüste zurück. Warum dürfen die das? Das würde mich interessieren.
Vielen Dank.
Ja, ich wollte noch mal.
Ein bisschen mehr mit dem Mikro, damit es besser zu verstehen.
Mein Name ist Gabriel Kauper, ich bin die Vorsitzende vom NABU Wegwerk Erdbewusstsein in Hof. Und wir sind mit einigen Personen ja, seit Jahren eigentlich schon beschäftigt mit dem Rheinischen Revier. Das fing bereits 2019 an. Wir haben viele, viele Stellungnahmen geschrieben über den Verlust der Natur, über die Ausbeutung und so weiter. Ich möchte mich nochmal an den Vorredner dort anschließen. Ich bin Landschaftsplanerin eigentlich und ich erkenne aber nichts, aber absolut gar nichts, was in Richtung vernünftiger Landschaftsplanung sich entwickelt. Und Frau Ministerin, Sie sagten, Sie kennen den Punkteplan und die Vorschläge des NABU. Meine Frage an Sie ist, was machen Sie denn damit? Ich habe von meinen Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf gehört, ja, dass es zur Kenntnis genommen wird, aber letztendlich nicht beachtet wird, wie vieles, was mit Natur- und Umweltschutz zu tun hat, beiseite gelegt wird. Wir haben auch viele Stellungnahmen zum Regionalplanentwurf gemacht und haben festgestellt, dass ein enormer Ausverkauf an Flächen stattfindet, für Wohnbaugebiete, Gewerbegebiete, Industriegebiete bis 250 Hektar. Und das sind Dinge, und völlig ohne Rücksicht auf vorhandene Biotope, auf Biotopharmonien, auf Schutzgebiete. Es ist ein unglaublicher Ausverkauf der Natur hier im Gang. Und das ist etwas, wo wir fordern, dass es unmittelbar gestoppt wird und dass Sie sich dafür einsetzen, dass die Natur hier auch eine Stimme bekommt. Und nicht nur, dass gesagt wird, da sind ja ein paar Biotope, die können wir dann für eine Biotopvernetzung vielleicht benutzen. Wir müssen die Natur wieder so etablieren und nutzen an sinnvollen Strukturen und nicht, weil irgendwo vielleicht eine Ausgangsfläche. So, und dann hätte ich gerne von Ihnen gewusst, wie reagieren Sie auf diese 10 Punkte und wie wollen Sie das in die Leitentscheidung auch integrieren?
Ja, mein Name ist Chris André, ich bin Vorsitzender der Grünen Kreis Düren, wohne selber in Langer Wehl, wohne also nicht direkt im Umfeld des Tagebaus, aber an dieser Stelle muss ich auch mal sagen, es ging um die Ewigkeitskosten, es geht um die gesamte Wasserwirtschaft und das spüren wir genau in den Gebieten, wo noch Wald ist, doch sinkt der Grundwasserspiegel. Und ich denke, das ist auch ein Thema, was betrachtet werden muss. Die Ewigkeitskosten, eben kam schon die Frage, ob man da nicht eine Sicherheit einbauen sollte, der Finanzierung, dass sich RWE da nicht einfach ausstehlen kann. Das ist ein ganz wichtiges Thema und betrifft alle, die direkt im Umfeld des Tagebaus eben leben dürfen oder müssen. Ich freue mich, dass ich in dieser Gegend leben darf und würde mich auch freuen, dass man das berücksichtigt, dass diese Naturbetrachtung und die Wasserwirtschaft ein ganz wichtiges Thema sind. Und da möchte ich darauf hinweisen, wenn davon die Rede ist, 40 Jahre, gehen wir mal von aus, plus, dass wir die Löcher mit Wasser füllen können. Alle Anrainerkommunen planen jetzt schon Marinas und irgendwelche Badestrände. Das finde ich auch besonders lustig. Eigentlich nicht lustig, sondern das Problem dabei ist, alle setzen auf sowas wie Tourismus. Ich sehe das nicht und wir sollten es da ehrlich machen. Wir brauchen da eine viel, viel stärkere Planung, denn davon auszugehen, dass der Rhein uns da genügend Wasser liefert, auf lange Sicht, und das muss ja länger so bleiben, und dass da natürliche Zuflüsse noch aus anderen Richtungen kommen, die Inde oder was auch immer da fließen mag, ja, das wird nicht so sein. So ein Projekt hat noch niemand gemacht auf der Welt, so ein riesen Restsee. Ich nenne das nicht Westsee, das ist eigentlich ein Meer von der Größe und das wird nicht funktionieren. Das ist ein Meer. Ich bin heute bewusst hergekommen, weil ich gedacht habe, gut, es gibt eine Veranstaltung, vielleicht noch eine zweite. Es hat sich schon gelohnt, heute herzukommen, weil wir jetzt eine Zusage haben, es wird weitere Veranstaltungen geben und diese Hektik, die jetzt plötzlich aufkam, kurzfristig hier, mussten alle hier irgendwie sich frei machen, alle sind wieder aufgebracht, alle sagen, warum geht das jetzt wieder so hektisch los, dass wir jetzt eine Zusage haben, dass diese ganzen guten Einwürfe und Ideen doch aufgenommen werden. Bitte, bitte dranbleiben und diese weiteren Veranstaltungen zu machen und mit Sorgfalt ranzugehen, denn wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber auf der anderen Seite sollten wir das nutzen, was hier an Potenzial auch heute eingebracht worden ist und was auf den anderen Veranstaltungen sicher auch passiert wird.
Das war ja jetzt ein netter Wortbeitrag, weil er ja zeigt, dass tatsächlich Beteiligung eben doch immer was verschiebt. Vielleicht nicht so weit, wie der ein oder andere es will, aber irgendwas passiert immer bei Beteiligung. Sie hatten angesprochen, was in den Orten passiert. Tatsächlich ist Moratorium, es wird nicht verkauft. Man kann sich natürlich übergrünen, es werden keine Gärten gepflegt. Hat die Instandhaltung natürlich sicherzustellen. Grünschnitt, ich weiß, es ist ein Dauerthema. Für den einen ist es radikale Vernichtung von Natur, für den anderen ist es eben nur Rückschnitt im Winter.
Waren Sie schon mal da?
Ja, das war ich.
Das ist eben erdig weg.
Keine Ahnung.
Pflegeschnitt. Jemand, der heute sein Haus zurückkaufen möchte, kauft ein Haus ohne Gangschnitt. Das ist einfach ein Tag. Das ist einfach ein Tag.
Auf jeden
jeden Fall die Grundstücke bleiben lassen, sind im Besitz des Unternehmens und man wird auch dafür eine gute Lösung finden, wie sie daraus dann verkauft werden können und entwickelt werden können. Das wären die beiden Punkte, die ich mir mitgeschrieben habe. Und damit gibt es auch keinen Verkauf. Es passiert also, solange bis die Leitentscheidung kommt, dazu nichts.
Ich habe auch den Punkt mit den wasserwirtschaftlichen
den Folgekosten.
Genau, das gab es vorhin auch schon mal und das gab es noch mal. Ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt. Und dann würde ich der Frau Ministerin noch das letzte Wort geben.
Vielleicht wollen Sie die Folgekosten, das ist ja auf dem politischen Programm, wir wollen es nur nicht in die Leitentscheidung nehmen, aber auf jeden Fall ist es eines der Themen, die ganz dringend angegangen werden müssen, klar. Aber
also Sie scheinen ja ganz enge Kontakte zu haben zum NABU auf Landesebene, weil das Treffen gestern stattgefunden hat. Gestern Nachmittag, super, wenn das so schnell dann auch in die Region kommuniziert wird. Schade, wenn mindestens die Botschaft entsteht, war da eigentlich egal, was wir gesagt haben. Was ich rückgemeldet habe, war, die Punkte, die aufgeführt sind, ich weiß nicht, ob Sie die alle kennen, gucken Sie sich an, das sind gute Punkte, die... Ich glaube, unter Idee des NABUs oder des BUNDs, ich weiß es nicht, wer am Ende die Idee hatte, jetzt darunter versammeln mit immer mehr Verbänden und Vereinen, in denen sich Bürger für ihre Interessen einsetzen, 10 Punkte formuliert haben, wo es denn geht, nach welchen Grundsätzen die Entwicklung im Rheinischen Revier stattfinden soll, dass sozusagen Arten- und Naturschutz, Kreislaufwirtschaften, erfolgreiches Wirtschaften im Sinne von Rohstoffleichtigkeit, Klimaneutralität, eine Verkehrsinfrastruktur, die den Ansprüchen der Klimaneutralität gerecht wird und so weiter und so fort. Das sind Punkte, die dort aufgeführt sind, wofür sich jetzt schon einige stark gemacht haben. Und ich habe eben nicht gesagt, interessant, habe ich das jetzt auch mal mit Ihnen besprochen, sondern die Phase, in der wir uns gerade befinden, deswegen haben wir ja die Möglichkeit, jetzt nicht zu sagen, das war übrigens alles schon fertig, als wir hier hingekommen sind und das war jetzt mehr so ein Showding, damit wir auch Fotos von Metaplanwänden machen können, sondern die Phase, in der wir gerade sind, ist ja, die Eingaben aufzunehmen. Deswegen sind diese 10 Punkte ein Baustein als Rückmeldung in die Erarbeitung der Leitentscheidung. Und die werden ernst genommen, genauso wie Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern ernst genommen werden, genauso wie sie gerade erleben, dass man als Politikerin sagen kann, ja, okay, das war vielleicht nicht 100% perfekt. Und ich sage Ihnen was. Wenn wir weitere Veranstaltungen anbieten, dann wird es trotzdem noch welche geben, die sagen, das reicht nicht. Da ist doch jetzt wieder nur der, der am lautesten geschrien hat, zu Wort gekommen. Das wird am Ende so bleiben. Aber zumindest zu versuchen, hier in diesem Raum geäußerte Kritik und dieses sich Bahnbrechen von einer Wut gegenüber RWE, eine Unzufriedenheit, weil man mit seinen Belangen nicht durchdringen kann für das, was einen umtreibt, wenn ein Grünschnitt in dem Maße stattfindet, dass er nicht mehr Grünschnitt heißen soll. So ist es in Ihrer Bewertung ja rübergekommen. Das aufzugreifen und zu sagen, wir stellen uns eben nicht hin und sagen, wir wollen jetzt das letzte Kapitel der Braunkohle quasi zum Ende führen und vor allem das Ende der Braunkohleverstromung und die Folgen, die viele überhaupt nicht mehr interessieren übrigens. Was bedeutet das? Diese standsicheren Böschungen in dem Tagebau, die Massenbilanz, die Verfüllung von A nach B nach C, das Renaturieren, der Konkurrenzkampf zwischen denen, die Landwirtschaft konventionell betreiben und denen, die Landwirtschaft ökologisch betreiben, denen, die sagen, aber ich will Artenschutz, Käfer, Eidechsen und da soll gar nichts passieren. Denen, die sagen, aber ich fände ehrlich gesagt ein Freizeitangebot super. Im Unternehmen, Handwerkerinnen, die sagt, ich würde gerne eine Fläche erweitern. Denen, die sagen, ich würde gerne Wohnraum schaffen in meiner Kommune. Das sind doch die Punkte, die alle Interessen sind und auch jeweils eine Berechtigung haben. Das Primat der Politik, und das hat Frau Renz angesprochen, sagt eben, dass man nicht macht, was Wohlfall ist, dass man nicht macht, damit irgendwie die Dinge so weiterlaufen, wie sie schon immer gelaufen sind. Das Primat der Politik in einer repräsentativen Demokratie ist, bis längstens, ich glaube 2027, haben die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen so gewählt, dass aus den Parteien CDU und Grüne sich eine Regierung gebildet hat, die einen Vertrag Vertrag abgeschlossen hat, den sie abarbeitet. Und abarbeiten heißt dann Kernergeschäft machen. Und abarbeiten heißt dann, dass ob wir wiedergewählt werden, das entscheiden ja Gott sei Dank in einer Demokratie Bürgerinnen und Bürger, ob sie zufrieden sind mit der Leistung. Aber dass wir in der Zeit, wo wir da sind, in der Lage sind, lernfähig zu bleiben und das, was an Beteiligung mehr werden kann und in der Qualität eine größere Befriedigung der tatsächlichen Beteiligung bei denen, um die es gehen soll, hervorruft. Das ist doch, finde ich, ein großes Geschenk in einer Demokratie. Das ist meine Zusage. Und die Frage der Stiftungslösung, gegebenenfalls, sie steht ja auch in der Verständigung vom 4.10. mit drin. Man muss über zwei Dinge unterscheiden dabei. Die eine ist die Überführung des Hambacher Walds in öffentliches Eigentum. Und das andere ist eine Stiftungslösung für die Jahrhundertkosten. Also für das, was ich von so vielen Initiativen und so vielen Bürgerinnen und Bürgern, die sagen so, übrigens schauen Sie mal mein Haus, ich habe hier diese Risse, das ist ein Werkschaden, aber die gibt es angeblich hier in dieser Region nicht. Das abzusichern und dafür eine Lösung zu finden, haben wir zwischen Bund und RWE und am Ende wird das auch, muss Sie jetzt alle nicht interessieren, aber es wird auch für die Menschen in den mittel- und ostdeutschen Revieren natürlich wichtig werden. Die haben ja eine ähnliche Lebenssituation. Deswegen ist das sozusagen eine Bundesaufgabe, wo der Bund zugesagt hat, mit RWE da Lösungen zu finden, diese Jahrhundertaufgabe sicher finanziert zu wissen, ob das eine Lösung sein kann, wie das bei der Steinkohlebeendigung die RAG-Stiftung war. Weiß nicht, ob das das richtige Konstrukt ist, aber das, was erarbeitet wird für das Rheinische und die mittel- und ostdeutschen Reviere, ist in der Verständigung vom 4. Oktober mit aufgezeichnet. Ich soll jetzt ja eigentlich ein Schlusswort sagen und deswegen komme ich jetzt auch zum Schluss. Ich habe wirklich Danke zu sagen. Ich finde, das war eine gute Veranstaltung. Das ist vielleicht ein bisschen komisch, ne? Aber ich finde wirklich, dass es eine gute Veranstaltung war. Danke an Sie alle, wenn Sie noch Lust haben und nicht glauben, dass hier ausreichend mitgeschrieben wurde. Da hinten wäre ja alles, wo Sie sagen könnten, den Punkt, ich habe schon gesehen, wir haben schon was aufgeschrieben. Machen Sie nochmal auf die Metaplanwende, was geht nicht, damit wir was haben, da wir nichts mehr machen wollen, sondern damit Sie auch neben dem hier aufgeschriebenen selber in Worten ausdrücken können, was Ihr Punkt war. Geben Sie mir abschließend die Gelegenheit zu sagen, diese berechtigten Partikularinteressen, und ich meine Partikularinteresse komplett wertfrei, sondern einfach eine faktische Beschreibung, weil Menschen unterschiedliche Interessen verfolgen, sich teilweise in Verbänden zusammentun oder Einzelmeinungen kundtun. Die große Kunst wird sein, und wir werden das nur schaffen, wenn wir, so wie heute, den Raum haben, miteinander wirklich auch zu versuchen, in Dialog zu gehen. Ich sag mal, das kann für die kommenden Veranstaltungen noch dialogischer werden, so will ich es jetzt mal sagen. Aber ich war sehr beeindruckt von dem, was Sie alles zum Besten gegeben haben, wie Sie sich hier eingebracht haben. Ich möchte Ihnen nochmal danken dafür, dass Sie sich nicht wundern. Ich bin hier nicht hingekommen, um gleich, was nämlich wem, noch ein Statement zu geben. Aber ich mache es gleich. Ich muss dann nur wirklich schnell weiter zum nächsten Termin. Ich bin hier hingekommen, weil mir wichtig ist, mitzukriegen, wie ist vor Ort die Stimmung, die Gesichter, wo mir viele von vertraut sind, wiederzusehen und gemeinsam mit Ihnen daran zu arbeiten, dass wir am Ende sagen können, das ist uns gut gelangt. Wir haben einen besseren Prozess geschafft, als wir am Anfang dachten, dass er wird. Und deswegen vielen Dank für Ihre Zeit und wir sehen uns. Dankeschön.
Ja, Frau Fischer, ich bedanke mich auch bei Ihnen. Und das Angebot steht, also die Christine von Frau Dr. Renz, auch das Moderationsteam ist noch. Wir bleiben und kommen Sie an die Station und gucken Sie, ob Sie wieder auf den Forum, wo meine Kolleginnen fleißig waren und können gerne noch ergänzen, was das wichtig ist, wichtig ist, das tut auch eigentlich schon. Kommen Sie gut nach Hause.